and Stone Cold Steve Austin. Listen to Blouse and Griffin. That's the bottom line, because I said so. And if you don't, he'll kick your ass.
Moin Moin und hallo und herzlich willkommen. Och, da lächelt der Marc. Na, lächelst du? Ja. Freust du dich?
Ja.
Ich freue mich auch. Schön, dass du da bist, Marc.
Ja, danke, dass ich mal wieder eingeladen wurde. Ich habe das, glaube ich, erzwungen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, ich dir gedroht habe, dass ich mehrfach überfahre mit meinem Auto.
Wir haben uns unterschiedlich gedroht und dann erstmal hallo, herzlich willkommen beim Podcast, aber das war gerade zu gut, um nicht darauf einzugehen. Schön, dass du da bist, Marc. Schön, dass du da bist, auch wir.
Hi, mal ich bin wieder. Auch da.
Ja, natürlich nicht dann hinten drüber fallen lassen. Ich glaube, nachdem wir wieder das regelmäßig anfangen, bist du natürlich bisher noch nicht so häufig dabei gewesen. Ich hatte dich auch schon mal angefragt, aber ich keine Antwort zurückbekommen.
Was?
Ja mal vor einiger Zeit.
Das war bestimmt ein Thema, was ich noch viel weniger kann als das von heute.
Ach was, du hast eine Tüte mitgebracht, du hast gesagt, ich habe kaum was und du hast ja fast die Schulter gebrochen dabei.
Was war denn das?
Chipse sind da
drin. Was war das Thema? Wofür hast du ihn angefragt? Da bin ich immer so gespannt.
Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was sehr, sehr marktzentrisch dann wäre, wo wir uns dann austauschen können. Was haben wir
das
denn?
Das große Amiibo-Special.
Die fünf Stunden müssen wir uns erstmal...
Das große Amiibo-Unboxing.
Ich würde schauen.
Langsamer Podcast, 4 Stunden lang.
Würden wir nicht eher ein Amiibo-Reboxing oder sowas machen? Ich würde gerne sehen, wo du deine zweite Amiibo-Sammlung wieder einpackst.
Ja, das habe ich auch schon überlegt.
Sag mal, kannst du Amiibos rückstandslos aufmachen, dass du die wieder richtig zusammenpackst? Weil die sind ja so zusammen verschweißt, dass du die nicht aufmachen kannst, ohne sie wieder klar wieder zuzumachen. Du reißt das ja auseinander.
Also ich habe es am Anfang probiert, wirklich mal unten mit einer Nagelfeile so ganz leicht einen kleinen Ritz reinzumachen und das mit der Pinzette dann die Folie abzumachen, damit ich sie einfach benutzen kann. Und das hat wirklich bei einer Packung, glaube ich, 1 Stunde gedauert, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und deswegen habe ich mir dann welche doppelt gekauft, die ich dann brauchte für ein Turnier. Und den Rest ist halt noch eingepackt.
Also ist das immer, wie ist deine Collection immer noch 100% oder hast du das irgendwann aufgegeben?
Ist komplett. Deswegen, ich hatte gerade gestern durch Zufall gesehen, dass es, ich glaube im Dezember kommt der raus, einen goldenen Shovel Knight gibt. Uff. Den habe ich auch erstmal bestellt. Ein paar Sachen stehen noch aus jetzt, aber eigentlich nie. Ich habe alle Sachen zusammen, alle japanischen, auch die Mega Man Sachen.
Was war dein seltenster Get oder sozusagen, wo du gesagt oder hast lang gesucht? Also ich glaube, der goldene Mega Man war ja bei US-Version
dabei, bei der 3DS.
Ne, bei dem 3DS dabei.
Also der wirklich am schwierigsten zu kriegen war, das war aber nicht der teuerste, war wirklich der Loot Goblin von Diablo, weil es den exklusiv bei GameStop gab und ich das einfach komplett verpeilt habe. Und obwohl wir mit Blizzard zusammenarbeiten, hatten die natürlich nichts. Wie konnte es anders sein?
Natürlich.
Und deswegen musste ich den dann teuer erstehen. Das war wirklich der am schwierigsten zu kriegen war. Und der teuerste war der goldene Mario. Der
war Target-exclusive, ne?
Ja, irgendwie sowas. Und der war echt saumäßig teuer. Und da hatte ich wirklich Glück, dass ich den überhaupt dann direkt kaufen konnte.
Ja, also wie jetzt. Jetzt weißt du, wie man das mit der Rentenanlage macht mittlerweile.
Mhm. Ich habe auch ein paar Amiibos gekauft, ja.
Wenn der Euro nicht sicher ist, dann macht man den Amiibos. Was hast du dir geholt?
Es gibt kein Plural. Ah, okay, es ist...
Entschuldigung, ist mal in Amiibo.
In Amiibo.
Du hast das Zelda-Ding geholt, glaube ich.
Ja, ich habe mir Zelda-Ding geholt. Und ich hatte Ryo, habe ich mir auch geholt. Tom Nook und seine Kinder habe ich. Mr. Game & Watch, Rob, Marth.
Das sind seine Neffen, oh mein Gott, das wird ja immer schlimmer.
Spielst du dann Familie mit denen oder so? Ja?
Kommt Jungs, wir gehen los zum Turnier.
Ich äußere mich dazu nicht.
Das würde ich mir tatsächlich angucken, wenn jemand als Videoserie eine Amiibo Soap Opera macht. Ne, wo einfach alle Amiibos dann immer da sind und Papa Ryu und Mama Bayonetta gehen gemeinsam los.
Gibt es bestimmt alle schon.
Oder nee, Mama ist nicht Bayonetta, sondern wie heißt die Sekretärin von Animal Crossing nochmal?
Melinda. Das ist die Bürgermeisterin mittlerweile.
Mittlerweile Bürgermeisterin.
Ja, wahrscheinlich, weil du scheiße gespielt hast.
Ich glaube nämlich, dass die sich Ryu bestimmt geangelt hat.
So, eine Frage hätte ich noch. Hat Solid Snake seinen Arsch wie im Spiel oder wie in Brawl?
Kann ich beurteilen, der ist noch eingepackt, der Arsch geht, glaube ich, nach hinten raus.
und es ist doch der Amiibo-Podcast geworden.
Der Amiibo. Ja, das Problem ist, wir haben ja wieder von Gregor, der sich wieder vorbildlich vorbereitet hat, eine Liste gekriegt. Und wenn ich diese durchgehe, dann denke ich mir so, habe ich nicht gespielt. Okay, ich kann nach Hause fahren.
Also was der Beweggrund hier natürlich ist, und ich wollte dich speziell, Marc, sowieso eh nochmal im Podcast dabei haben, aber das passt hier ganz gut, damit wir uns wieder mal ein bisschen warm quatschen können. Ne? Weil ich glaube, in der Vergangenheit, wenn ich mich zurückerinnere, wir zu zweit haben sowas wie den Yakuza-Cast mal gemacht. Mhm. Und mittlerweile sind 500 weitere rausgekommen, dass wir es gerne nochmal weiterführen können demnächst.
Ach, das stimmt, dafür hattest du mich, glaube ich, angefragt.
Ich weiß es nicht mehr.
Du hattest mir gesagt, ich hatte zu Sherlock
einen Cast. Zu Sherlock, ja, das war 2012. Ja.
Oh Gott.
Ja, das ist lange her.
Das ist ein bisschen lange her. Nein, aber Yakuza hatten wir auch gemacht. Ich glaube, bis so, Yakuza 4 sind wir gekommen und jetzt gibt es 800 Stück mehr. Aber gerne mal, da wir ja beide vom Interessengebiet so ein bisschen in der japanischen Ecke dabei sind und du auch ja des Japanischen mächtig bist, na, dass es da so herpasst. Und der PS3-Cast oder die Cast, die wir bisher gemacht haben, wird, war ja auch bei etlichen dabei, waren so ein bisschen weniger Japano-lastig, ja, weil wir mehr uns mal um die Shooter gekümmert haben, also ein bisschen West-RPG, mal Adventures oder sowas besprochen haben, aber auch so die Japano-Ecke, das ist auch nochmal wichtig, da ein paar Sachen reinzuwerfen, ein paar aus dem Rollenspielbereich, so ein bisschen nischige Sachen. Was wir hier gerade haben, da hatten wir im Podcast drüber gequatscht, aber ich habe Wirt kurz mal Hakuna Matata spielen lassen. Wie hat's dir gefallen bisher, Wirt?
Es sieht tatsächlich nicht schlecht aus, optisch, ist gut gealtert, aber die Animationen sind halt noch so, ja, ist ein bisschen steif alles, also die Giraffe da im Hintergrund.
Schau dir das nochmal an. Hier sieht man gerade so einen Schwenk über die Steppe, ja, mit Hitzeflimmern.
Ja, ja.
Entweder kann das die PS3 gut oder die Hardware wird langsam schlecht. Das kann beides sein mittlerweile.
Der Fernseher flimmert. Ich bezweifle.
Ich glaube nicht, dass der Fernseher flimmert. Ich habe es gemerkt, dass mein PS3-Pad, also ich mache sie seltener an natürlich heutzutage, aber wenn du es lange liegen lässt, ich habe jetzt teilweise so ein bisschen Doppeleingaben. Vielleicht sollte ich mir nochmal neue PS3-Pads holen, weil irgendwie die, das hatte ich bei denen beim DS gehabt, da sind tatsächlich die L- und R-Buttons verklebt, warum auch immer, obwohl der nur im Schrank drin ist. Okay. Ich habe den nicht benutzt. Ich gebe es dir in die Hand vor, Marc. Ich gebe es dir in die Hand vor und dann sagst du mal, was da passiert. So, und du erzählst mal, was du siehst hier, wie jetzt auf der
Steppe, da sehe ich Giraffen und unsere Aufgabe ist es tatsächlich, Zebras zu fotografieren. Ich glaube, da im Hintergrund sehen wir gerade einige. So im Wassertümpel sehe ich nur eine Giraffe und, was ist das jetzt für ein DS?
Das spürt Marc schon alleine am Gewicht, was das für einer ist.
So, wir machen das, wir bereiten dich für Wetten, das vor.
Das ist ein?
DSi XL?
Ja, das ist Nintendo DSi XL.
Ach, meine Güte.
Na, und das ist mein DSi, den klassischen Nintendo DS, den ich noch über hatte und den habe ich behalten als einzelnes Modell und das hatte ich mit Fabian schon mal bequatscht, wo wir den Nintendo DS-Cast mal nachgeholt haben. Meine L- und R-Buttons sind auf irgendwie sehr schwergängig und verklebt, obwohl da nichts passiert ist und der nur in Ruhe in einem Schrank drin war.
Das ist aber ganz merkwürdig.
Es ist also sehr, sehr weird. Vielleicht ist es so ein, man hört es ein bisschen, ne?
Also ein Doppelklick ist das so.
Ja, ja, als ob dann irgendwelche Ablagerungen sind und die L- und R-Tasten versuchen, sich daran vorbeizuarbeiten. Und ich glaube, das passiert dann auch entsprechend mit Gamepads und so weiter. Ne? Also sowas wie das PS3-Pad, es fühlt sich noch okay an, aber ich hatte das Gefühl, dass es mittlerweile Doppeleingaben macht. Und da kann man sowas wie Hakuna Matata natürlich nicht so vernünftig spielen. Oh ja, warte mal, jetzt, das wird schön. Jetzt gibt's eine Rundfahrt und du darfst sie angucken.
Mhm. Aber da merkt man halt auch einfach, der PS3-Controller ist halt einfach nicht gut gewesen.
Wollte ich gerade sagen. Im Vergleich jetzt zu den neuen Controllern ist der echt nicht mehr gut.
Ne? Ja, ich habe automatisch schon den Start- und Optionsbutton drücken wollen, als hier Start stand. Und ich dachte so, das ist ein anderer Controller.
Das ist, weil du immer die ganze Zeit noch auf Social Media sharest, ne?
Ja, genau, ich drücke nur den Share-Button.
Man muss sagen, beim DualShock-Controller, falls wir drüber gesprochen haben, hört euch gerne auch die anderen Podcasts nochmal an, holt die Sachen gerne nach. Dezent enttäuschend, dass du nur exakt das gleiche Design eigentlich bekommen hast wie bei der PS2. Mhm. Nur natürlich ohne Rumble mit dem Six Axis, weil Rumble, das geht ja technisch nicht, zwinker, zwinker.
Ursprünglich.
Mit Funk und allem drum und dran. Aber von der Bauweise, von der Verarbeitung her, also da ist der DualShock 4 um einiges voraus. Ich finde das Touchpad ziemlich unnötig beim DS4, weil das wurde ja für kaum was benutzt.
Ja.
Na,
aber so weiteren Knopf ist
die,
es.
Das die Griffigkeit. Und vielleicht ist es doch besser geworden, weil ihr könnt euch bestimmt ja noch an diese Bananenboomerangs erinnern, die bei der beim PS3 DevKit dann vorgestellt wurden. Ja, ne? Ja. Da hätte ich nicht gerne mitgespielt. Da gab es so ein Logitech-Pad, was sehr ähnlich war.
Aber ich hasse die Trigger der PS3, die überhaupt keine Trigger sind. Du rutschst da einfach weg. Und es ist natürlich auch logisch, dass automatisch, wenn du Shooter auf der PS3 spielst, die Schießtaste dann plötzlich R1 ist und nicht R2.
Hat das nicht Sony gemacht? Ich glaube, das kann man hier, ich habe gerade noch mal ein DualShock 4 in der Hand. Man sieht bei die Trigger bei der PS3, die gehen hinten, die L2 und R2 Trigger, nach unten. Ne? Ja. Aber bei der PS4 haben sie so einen kleinen Schlenker nach oben gemacht, dass man quasi den Finger da noch drauflegen kann, dass man nicht abrutscht, sondern, du siehst es ja, ne, du hast eine Schanze nach oben bei denen hier, was schon sehr sinnvoll gewesen ist.
Ja, nicht nur das, sondern halt auch die Control Sticks, dass sie einfach nach oben gewölbt sind und nicht nach innen, wie die vom DualShock 4. Weil es ist, ach, das sind alles so Kleinigkeiten, die mich damals alles gestört haben.
Es ist der Unterschied wie bei Xbox One und 360, weil das 360-Pad war an sich damals auch solide. Mhm. Aber du merkst schon, verarbeitungstechnisch vom Steuerkreuz her, da bist du mittlerweile anderswo angekommen. Ich habe übrigens, wenn wir schon bei Controllern gesehen, ich bin jetzt darauf aktuell umgestiegen. Das ist der 8-Bit-Duo SN30 Pro. Das ist quasi, 8-Bit-Duo machen ja sehr gute Retro-Pads. Ich habe hier auch irgendwo so ein schönes Super-Nintendo-Pad, wo die das recht akkurat umstellen. Und das ist ein Ding, was du sieht ein bisschen aus wie so ein Pro-Controller. Funktioniert an der Switch, an Android-Geräten. Ich kann meine Retro-Box, meine Raspberry Pi-Box damit betreiben. Hat analog, hat Rumble, hat native Switch-Support und alles drum und dran. Und hat dafür ein gutes Steuerkreuz. Uns auch einen guten Akku, der lange hält. Auf solche Sachen steige ich mittlerweile eher um, als jetzt
richtig nur gute Trigger Sachen. Auch.
Ja, ist gut verarbeitet auch.
Ja. Kann aber ich tatsächlich empfehlen. Da werde ich demnächst noch mal, ich glaube, Fabian soll auch mittlerweile einen haben, ne? Dann werden wir uns da mal austauschen.
Sogar USB-C, das ist doch schön.
Ja, das Einzige ist, dass du den nicht nativ, glaube ich, am PS4 benutzen kannst, weil der ist hauptsächlich eher eben so auf mit X-Input und die ganzen anderen Sachen, die du dann sonst benutzt.
Das ist ja vollkommen in Ordnung.
Dann dafür. Das sind die Eingabegeräte und jetzt hat er, na komm, jetzt lassen wir hier mal losfahren. Fährt er mal? Ach, Point Camera, ja, das ist das Spiel, das bringt uns hier erstmal alles bei. Das war die Tutorial-Phase.
Ich versuch's mal einhändig zwischendurch
zu machen. Versuch's mal einhändig so ein bisschen zwischendurch zu machen. Also es soll jetzt nicht der reine PlayStation 3 Rollenspielcast werden, da braucht ihr auch keine Sorge haben. Wir werden so ein bisschen über ein paar Titel reden, weil ich würde auch gerne noch mal ein paar Sachen reinschmeißen. Wir haben meine PS3 hier, wo 1 Terabyte Spiele installiert sind. Ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der sich drüber ärgert, dass man nicht eine größere Festplatte als 1 Terabyte bei der PS3 reinbauen kann, weil sonst hätte ich viel mehr Spiele installiert. Und ich habe meine ominöse CD-Tasche. Jetzt fährt ihr auch mal.
Ich habe davon nur gehört, aber ich wusste nicht, wie groß die Tasche ist. Und
ich habe
mir
eine für 400, gigantisch. 400 passen da rein.
Alter.
Ja, ich habe geguckt, was ist so eine CD-Tasche mit ordentlich Platzbedarf drin, weil da kannst du ja noch mehr drin tun. Und da sind meine 360 und die PS3 Sachen, die ich günstig gekauft habe. Und alles, was ich noch so an Discs ohne Verpackung hatte, sind da reingekommen.
Da kriegt der Begriff Mint in Box eine ganz andere Bedeutung.
Ich habe gemerkt, dass ich auf einmal zweimal Genji 2 Days of the Blade habe und solchen Scheiß. Kann übrigens jemand mitnehmen von euch, wenn ihr eine Version... Okay. Als Drogen hier. Du versuchst es hier immer noch zu spielen, Wirt, oder?
Ja, ich versuch's einhändig zu machen. Also,
gibst du nicht das Let's Play?
Ja. Du, einhändig.
Hakuna Matata Roleplay, ja, mit dir und Chiara.
Ja, das wäre super.
Ja, denn einer ist Fotograf und der andere ist das Nashorn.
Oder,
so.
Oder der Fahrer.
Nein, fotografieren Sie mich nicht, haben Sie die Bildrechte an mir. Lass uns mal, bevor wir dann in konkrete Spiele und Themen einsteigen, mal kurz unsere Loot hier anschauen, weil jeder von uns hat ein bisschen was mitgebracht. Ich bin sehr gespannt darauf, was du dann angeschleppt hast, Marc.
Ich? Ja, Marc.
Du darfst als Gast hier natürlich hier Vorrecht haben. So, ich greife mal kurz hier. Weil ich war ja auch mal in deinem Sammeltempel und du hast ja auch sehr, sehr viele und exquisite Sachen dann mit dabei.
Ich habe vor allem jetzt aufgrund des Themas ein paar Sachen zu Hause gelassen, die vielleicht doch ganz interessant gewesen wären. Aber ich glaube, die haben wir in einem anderen Podcast schon mal besprochen, deswegen ist es nicht so schlimm.
Wir holen die Sachen auch nochmal nach. Dragon's Crown hast du hier in der PS3-Version. Sieh gerade, da hatten wir potenziell vielleicht ein bisschen drüber gesprochen bei Beat'em Ups. Das war ja das mit den exquisiten Designs von George Kamitani.
Die überproportionierten Frauen. Was es
über Social Media.
So kleine
Zwerge, der noch gepostet hatte.
Ja, sehr, sehr ausgefeiltes Design. Kam ja zuletzt auch nochmal mit einer PS4 oder sogar, glaube ich, auch PC-Version nochmal raus. Ich kann mich erinnern, dass ich es damals ganz gern gespielt habe, als mir ein bisschen grindy geworden ist, weil es war ja nicht nur Golden Axe, sondern auch hier wirklich rollenspielig, ne?
Aber halt wieder typisch Vanillaware, große Figuren und der Stil ist einfach so schön, dass man das auf jeden Fall...
Oh nein, die Giraffe läuft weg.
Die Giraffe läuft weg.
Ich bin zu nah dran. Ja.
Komm, aber du hast hier echt schöne Sachen mit dabei.
Die ganzen Tiere, die du irgendwie da siehst, die kennst du doch sonst nur von der Speisekarte, oder?
Oh, ja, Zebrafleisch.
Kann ich so verkehrt. Ja, du musst den rechten Stick reindrücken für Ketchup.
So ist das. Das ist kein Ketchup.
So. So ist das hier. Oh, das japanische 3D Dot Game Heroes.
Ja.
No? Das war ja auch ein Spiel... Da, glaube ich, hatten wir auch kurz hier nochmal drüber gesprochen. Zelda im Pixel, 3D-Pixel-Look. Ich fand es so ein bisschen verkannt, der Titel. Ne? Der ist ja relativ untergegangen.
Ja, der hat ein paar Probleme, den halt auch klassische Spiele aus der Zeit hatten. Also jetzt, oder sag ich mal, die klassischen Zelda-Spiele. Und gerade jetzt in dem Kontext durch Link's Awakening, ganz interessant natürlich auch diese Art der Spiele mit dem Effekt, mit dem Unschärfe-Effekt, der viele Leute bei 3D Dot Game Hero sehr, sehr gestört hat und mich persönlich auch bei Zelda extrem stört, weil er ziemlich flirrt und flackert. Und hier gibt es eine lustige Geschichte zu, und zwar hatte ein Freund von mir damals die japanische Version, als ich sie gekriegt habe, kannst am Anfang ja deinen Charakter modellieren.
Ja.
Und der hatte wirklich probiert, den Link aus den alten Spielen halt nachzubauen, hat da wirklich lange dran gesessen, den in 3D sozusagen mit einzelnen Pixeln zu basteln und war dann fertig damit und ich habe das dann gesehen, dachte so, ja, ist ja echt ganz schick und so und war dann irgendwie raus aus dem Raum und er wollte abspeichern und hat dann aber den gelöscht. Dann hat er keinen Bock mehr gehabt, hat mit einem normalen Charakter.
Aber das ist wieder so eine typische, drückst du X zum Bestätigen oder Kreis.
Ah. Und das Menü, er hat es halt nicht lesen können, logischerweise, aber ja, das ist ihm ein bisschen zum Opfer geworden.
Ja, es ist bescheuert. Ich habe zuletzt wieder viel Switch gespielt und dann gehe ich an die PS4 und versuche mit Kreis zu bestätigen. Und dann denke ich immer, machen wir alles fertig.
Das Problem hatte ich auch mit Astral Chain. Wir haben sie auf dem Sender mit dem PS4-Controller gespielt. Ich war total überfordert. Ich wusste halt einfach nicht, welche Taste welche war.
Aber guckst du dann noch auf den Controller runter?
Eigentlich nicht, aber ich habe irgendwie, glaube ich, vom Gefühl her, wenn ich sage, oh, ich habe einen PS4-Controller in der Hand, dann denke ich halt einfach an die PS4-Tasten und nicht einfach das, was da vorne ist. Also ich glaube...
Du fühlst dich nach X.
Ich fühle mich nach Kreis. X. Das ist halt...
das Gefühl von X.
X auf dem Controller ist auf jeder Konsole einfach anders.
Mhm.
Also X ist... Bei der Switch dort, wo das Dreieck ist, ist dort bei der Xbox 360, wo das Viereck ist. Und
warte, du musst dir
und auf der PS3 oder PS4 ist es dann dort, wo von der Xbox ist. Ach Gott, ich denke auch sehr kompliziert.
Ja, du musst dir ja mal denken, Nintendo hat ja vorgegeben, welche Farben und welche Buchstaben es sind. Dann hat Sega einmal rotiert für den Dreamcast. Mhm. Dann hat Microsoft das von Sega geklaut. Im Grunde, weil ich glaube, das war ungefähr auch so von X und Y, wie Microsoft das hatte, dann später. Und wer schon bei Microsoft jetzt abguckt, der rotiert dann nochmal weiter für die nächste Hardware.
Naja,
und Sony macht ihr eigenes
Sony Ding. Ist ja nicht Kreuz, also ist ja nicht X, ist Kreuz.
Ja, aber ey, du sollst hier natürlich kein Let's Play oder sowas machen. Ich dachte, da haben wir nur mal ein bisschen Randbeschallung
hier. Ich will ein Foto hier machen, ich weiß nicht, welche Taste ich drücken soll. Ich habe hier schon alle möglichen Tasten gedrückt.
L und R, glaube ich, hinten oder so, ne?
Ich glaube, ich habe es gemacht.
Du musst ja einen Auslöser machen. Du musst ja auf den Controller 1:1.
Für mich gerade so wie der. Oh, da haben wir doch.
Da hast du eins.
Alter.
Ja. Was war denn die Aufgabe hier, ne?
Das war von wegen aus
Zebras. Ja. Auch Zebras, die. Aber ist das ein cooler Shot? Ist er nah genug dran? Darfst du überhaupt näher rangehen? Dein Objektiv ist ja nicht geil genug,
um das hier fertig zu machen. So, ich dachte, ich hätte sonst Probleme mit der Bildrechte.
3D Dot Game Heroes, hattest du es damals durchgespielt eigentlich?
Ja. No? Und bei den Gegnern, du hast am Ende bei den Bossen, das wirkt dich ganz oft, dass du irgendwo, wenn du um Ecken rumrennst, dann irgendwie haken bleibst und sowas. Das war schon hakelig, das hätte man besser machen können. Aber es ist sehr, sehr lustig, was für Schwerter es da gibt. Die haben so ein riesiges Thunfischschwert dabei gehabt und also ich fand es wirklich schön.
Und auch, wo sie sich nicht wirklich einschränken, weil du musst dir dann vorstellen, für die Leute, die es nicht kennen, hast du deine vergleichsweise kleine 3D-Pixel-Figur und dann hast du dein großes Schwert, was über den ganzen Bildschirm gehen und sich dann rumdreht.
Das ist, wenn du keine Energie verloren hast, dann ist es so ähnlich wie bei Zelda-Spielen, dass du dann halt einen Special-Move sozusagen die ganze Zeit
machst. Dass du es dann nochmal rausballern kannst. Und ja, unter der Riege der Parodiespiele tatsächlich auch teilweise ein bisschen unterhaltsamer und cleverer Humor.
Ja.
Das ist die From-Software-Game, das sehe ich jetzt.
Ja, From-Software hat, also ich glaube nicht, dass es jetzt das Dark Souls Team ist, weil From Software hat auch mal andere Spiele gemacht früher.
Armored Core und den ganzen
Metal Wolf Chaos.
Metal Wolf Chaos ist die, na, das war die Ära vorher, nochmal ein paar Jahre vorher, weil ich muss eben sagen, bei Souls werden wir auch nochmal kurz sprechen, weil ich habe hier auch noch, was ich dich daran erinnern kannst, ist glaube ich nochmal die wir bei Play dann gehabt haben, das ist die Dark Souls 3 Special Edition, in Anführungsstrichen die Presseedition mit dem Zippo-Feuerzeug.
Das war echt unfassbar, was es damals alles gab, ne, und heute...
Heute bist du froh, wenn du einen Garantiezettel mit dabei hast.
Ja.
Mit drin. From Software war für mich früher ein bisschen so eine Schrottklitsche, muss ich sagen. Ne? Wenn du aus der PS2-Ära gehst, du hast das PS1 und PS2, du hast ein paar Sachen, die auch cool sein können, sowas wie Kingsfield vielleicht.
Aber Kingsfield war ja damals aber auch nicht so beliebt. Ne? Nee, das ist jetzt im Nachhinein so ein bisschen posthum von denen, oh, das hat damals schon die ganzen Sachen ganz cool gemacht.
Ja, aber Kingsfield hat funktioniert auf der PS1 am besten für mich, weil du dann, es war noch so ein sehr sperriges RPG, aber immerhin, du hattest nicht so viel aus der Ego-Perspektive, was du da anstellen kannst auf der PlayStation 1, was dann das gleiche Feeling getroffen hat. Nur sobald du dann später hingegangen bist, dann hast du eben wirklich solchen Crap wie Eternal Ring gehabt oder Evergrace, Forever Kingdom und wieder ganz, sagt einem gar nichts mehr.
Nee, sagt mir gar nichts gerade.
Das ist auch eben, die haben viel experimentiert und auch viel Scheiße gemacht. Und erst mit Souls ist es gut geworden.
Auch mehr oder weniger so ein bisschen durch Zufall, ne? Also ich weiß, dass das wirklich, glaube ich, die einzigen Leute, die es damals gespielt haben, war einerseits Trant und ich habe das, glaube ich, mir aus Japan mitgebracht, als ich gerade da war und das war wirklich so einmal angespielt und dann so, okay, das ist echt ziemlich schwierig, das lasse ich doch erstmal liegen und dann so ein bisschen...
Wenn du dich erinnern kannst, Marc, ich glaube, das war mal die Woche, also wir haben damals 2010, 2011 ja auch Play gemeinsam gemacht und Trant ist im Game One Urlaub sozusagen, der hat bei uns gearbeitet dann als Redakteur und ich habe ihn dann Demon's Souls Beitrag machen lassen mit der Import-Version, die wir da hatten, das war sie eben auch noch, da hatte, was war es, die Achterbahn-Animation, oder? Da gab es so eine Animation so vom Schwierigkeitsgrad hier, so die Achterbahnfahrt, die der Spieler durchmacht und ja, das hat so als Heimtipp die Runden gemacht. Ja. Ne? Und ich hatte mir auch das Ding importiert aus ich glaube Hongkong oder so, oder zumindest von einem, der wahrscheinlich über Play Asia und dann irgendwie die Asia-Version mir geholt, damit man die spielen kann. Hab's aber auch anderswo schon ausgeführt. Ich habe es einfach liegen lassen nach einiger Zeit, weil bei mir hat es eine Zeit lang gedauert, bis es mal Klick gemacht hat.
Ja, das ist auch wirklich nicht, also kein gut gestreamlinedes Spiel, muss man einfach sagen. Das wurde mit der Zeit besser. Aber es hat halt wirklich so ein Kult-Following dann gekriegt. Einerseits natürlich, weil es halt so schwierig ist, und teilweise natürlich auch ein bisschen unfair, aber es hat die Leute dann gereizt. Und normalerweise gab es zu dem Zeitpunkt so viele Spiele, die halt Handholding bis zum geht nicht mehr betrieben haben. Und das war halt ein Spiel, was ein bisschen so aus der Reihe getanzt ist. Das Setting war jetzt damals auch nicht so das, was alle Leute gerade favorisiert haben. Also war schon ein Risikoding, aber hat sich dann letztendlich ja bezahlt gemacht für From Software.
Ja, ich finde auch, also Demon's Souls im Speziellen, wo ich die Souls-Spiele jetzt eben alle mittlerweile durchgezockt habe, ist mein zweitliebstes, muss ich fast sagen. Ne? Auch wenn es das älteste ist, Dark Souls das erste, will ich noch ganz oben hinpacken, weil da ist die Mischung einfach am besten vom Level-Design, vom Anspruch, vom Inhalt und so weiter. Hat für mich auch besser zusammengepasst als bei den späteren ein bisschen. Aber Demon's Souls hat so was Eigenständiges. Ich mag noch diese grobe Level-Struktur, dass nicht alles miteinander zusammenhängt, dass alles so ein bisschen variabel sein kann. Das hat so schöne Ecken und Kanten.
Ja, hat auch ganz viele Sachen probiert, die dann später ein bisschen oder dann komplett weggefallen sind, wie World Tendency.
Ja, das war auch ganz merkwürdig. Ich habe nie drauf geachtet, aber dann mich gefreut, dass ich, oh, jetzt bin ich anscheinend gut hier drauf.
Ja, aber es ist halt auch ein Spielsystem, was sozusagen übergeordnet über das normale Spiel noch gestülpt wurde. Und interessant, dass man sowas dann einfach probiert.
Warum dann nicht mal machen? Jetzt, wo wir es hier aufnehmen, es liegen ja immer die Gerüchte dann irgendwo im Argen, dass da ein Remaster rauskommen würde. Ich würde fast eher schätzen, das wird angekündigt mit der PS5-Ankündigung. Na, dann gibt's gleich das von Bluepoint gemachte Remaster.
Ja, was macht Bluepoint denn sonst? Was könnten die denn machen?
Und Downpour.
Ja, das ist der geilste Bildschirmschoner übrigens gerade. Entschuldigt gerade. Das ist
eigentlich schön.
Ja, wir haben hier immer noch, du hast dich bei Hakuna Matata einfach hier auf die Steppe gestellt und da laufen einfach Tiere.
Ja. Dann. Rüber. Giraffen und Zebras.
Das ist ein bisschen wie in York, nur ohne Zebras.
Das berühmte Yorker Zebra.
Und Menschen und alles Mögliche.
Was dir immer die Amiibo-Sammlung aus dem ersten Stockfenster dann anknabbert. Geh raus, Roswitha, zack. Schön mit der Handtasche auf dem Kopf von der Giraffe. Nee, aber Demon's Souls, da wurde eh schon mehr als genug dazu gesagt. Und ich hoffe mal, ich würde es tatsächlich, glaube ich, auch nochmal spielen, wenn es dann in der abgedateten Version rauskommt. Aber im Nachhinein hat es mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich würde heute aber auch tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen drüber hinweg über den ganzen Souls und Schwierigkeitsgrad, über Schwierigkeitsgrad.
Ist ja auch ein bisschen zugeschüttet.
Darf ich was gegen Sekiro stimmt. sagen? Oder ist das
ja, die Runde kannst du gerne sagen. Also ich habe auch
ein Lieblingsspiel.
Bisschen so, weil wir demnächst auch bestimmt wieder in die Richtung gehen, so was sind die persönlichen Top Ten oder so des Jahres. Und am Anfang dachte ich so, okay, das Jahr, da kriege ich nichts voll. Und jetzt habe ich so eine Schwemme an Spielen gerade irgendwie angeschafft. Ich habe es auch Ei gerade letzten Freitag gekriegt.
Habe ich durchgespielt.
Die Collectors, da habe ich auch total Bock drauf.
Also Somnium Files meinst du?
Genau.
Ja, okay, ja.
Das ist irgendwie, und Sekiro würde ich sagen, ist bei mir, eigentlich müsste es in den Top Ten drin sein. So, aber ich bin noch nicht so richtig sicher. Also das unterscheidet sich sehr stark von den anderen From Software Spielen, finde ich. Und das macht in vielen Bereichen das, was ich an den Titeln zu schätzen weiß, halt nicht. So, das,
also keine Beleidigung für dein Lieblingsspiel wird.
Du hast mein Top 5.
Du hast es durchgespielt, Top 5 des Jahres oder Top 5 ever?
Top 5 des Jahres, nicht ever.
Okay, ever schon.
Ja, solange mein Arbeitgeber mich nicht killt jetzt dafür.
Sekiro ist ein sehr gutes Spiel, hat auch zu Recht eben viel Erfolg an den Kassen gehabt, viel Erfolg bei den Leuten. Ich muss eben sagen, für mich auch, ich bin ein bisschen betagter in all das mittlerweile. Na, meine Reflexe sind vielleicht nicht mehr das, was sie mit 38 gewesen sind. Damals noch, und ich habe mir die Hörner abgestoßen an dem Prinzip. Also ich brauche es nicht noch schwerer, ich brauche es nicht noch timingmäßiger und so dieses, das Belohnungsprinzip, was man bei solchen Sachen hat, oh, du bist gescheitert, probier's nochmal, ist es motivierend genug, dann schnell nochmal dahin zu kommen, wo man es erstmal noch das Gefühl hat, eine Progression zu machen. Das war bei Sekiro bei mir einfach nicht wirklich gegeben nach einiger Zeit, weil du reibst dich an dem Gegner auf und ich habe an einem dann mal 3 oder 4 Stunden drangesessen und wenn ich den besiegt habe, war nicht das Gefühl von wegen, ja geil, ne? Jetzt geht's weiter, sondern da war gleich wieder die nächste Hürde da. Und irgendwie habe ich da keinen Spielspaß mehr, den ich für mich da rausziehe.
Ich glaube, es liegt auch daran, weil viele Leute natürlich was erwartet haben, was im Stile der anderen Spiele ist, aber dadurch, dass das Kampfsystem halt wirklich anders funktioniert, dann war das immer Progress through Unlearning, also dass man irgendwie probiert, erstmal das, was man alles gelernt hat in den Soul-Spielen, musst du halt vergessen, sonst funktioniert es halt nicht.
Es sieht aus wie ein Soul-Spiel, aber du darfst es nicht wie Soul spielen. Nee,
genau das ist der Punkt.
Das ist so die Schwierigkeit. Du musst es theoretisch, also die From-Software-Leute sollten im besten Fall noch eine Musik-Rhythm-Game-Version draus machen, wo so noch ein Techno-Beat dahinter liegt.
Das wäre geil.
Weil ich glaube, du willst, ja ey, stell dir mal vor, so eine richtige, so schöne Japano-Techno- oder Euro-Beat-Nummer dann drunter, ne? Und da auf den Takt natürlich deine Blocks und alles zu machen, das würde besser funktionieren für mich.
Sowas wie ein Donkey Konger dann.
Mit ja,
so
Kongas. Genau.
Oder Taiko und Tatsujin.
Ja, oder so. Wie mit den Donkey Kongas, wo jemand Dark Souls gespielt hat und da die Brücke.
Aber alles nachvollziehbare Punkte, die du gerade erwähnt hast. Also, ich finde es eigentlich verständlich, das, was du gesagt hast. Und ja, was soll man dir jetzt ankreiden? Nur weil du jetzt sagst, also, dass es anders ist. Es ist vollkommen in Ordnung.
Spiel, ne? Du kannst halt eigentlich nicht cheesen. Du kannst nicht großartig leveln oder verschiedene. Also du kannst natürlich die Gegner cheesen teilweise. Aber
zum einen das und du kannst natürlich auch irgendwie versuchen, dann hier Kürbiskerne zu suchen oder irgendwas, damit du dann hier mehr Energieleiste bekommst.
Aber es ist so der, das ist so das kleinteilig, finde ich. Ne? Das hilft dem nicht im Grundprinzip, weil du musst schon verstehen und das Timing drauf haben und es genau deuten können. Und es ist in Ordnung, finde ich, meines Erachtens dann zu sagen, auf all die Leute, die es mögen, ist doch schön und geil. Ja. Aber man diese Standardantwort immer geht gut oder sowas, das ist Quatsch.
Ich hasse das.
Na? Und ich sage auch nicht, dass Sekiro einen einfachen Schwierigkeitsgrad oder sowas bekommen soll. Ich bin d'accord damit, auch bei mir zu sagen, ist eben nichts für mich dann.
Genau, also ich finde das auch, dass ich glaube, da sind wir aber auch schon in einem Alter und in einem Erfahrungslevel, dass wir Sachen bewerten können, die gut sind. Also ich kann klar sagen, dass Sekiro ein gutes Spiel ist, aber es ist halt nicht für mich das perfekte Spiel. Punkt.
gerade noch ein Schlückchen genommen, weil darüber, was du hier drin hast, müssen wir auch nochmal ein klein bisschen quatschen. Kein nativer PS3-Titel. Du hast ja nochmal die japanische Version geholt als Retail oder ist es die Asia?
Das ist die japanische Version, aber da ist Englisch, glaube ich, mit drauf gewesen von Okami.
Okay, ein sehr schöner Port tatsächlich auf die PS4. Ich glaube, ich will jetzt sagen 4K auf der PS3. Oder?
Auf der PS4 meinst du?
Ich glaube, es war aber auch schon auf der PS3 schon sehr hoch auf Linear, zumindest 1080p. Oder es können native 1080p gewesen sein auf der PS3. Das war das Spezielle, weil die PS3 kaum 1080p native Spiele hatte und die PS4-Version ist jetzt auf 4K. Okami, Top Action Adventure auf der PlayStation 2. Für mich damals ist ja recht parallel mit Twilight Princess rausgekommen, oder zumindest so im Umfeld. Mit Ausnahme der Dungeons das bessere Spiel.
Ne? Würde ich auch sagen. Also die Dungeons waren so ein bisschen der Knackpunkt, dass es die nicht so wirklich gab, aber die Welt an sich war richtig schön. Und das hat auch wirklich gut funktioniert, also mit dem Zeichnen. Und es war thematisch einfach schön mit Amaterasu und so kann ich halt voll viel mit anfangen.
Aber jetzt auch mit der Move Control? Weil ich hatte irgendwie mitbekommen, zum Beispiel die Nintendo Wii-Fassung hat ja nicht so gut funktioniert mit dem Zeichnen.
Wobei es ging. Ich habe die ein bisschen gespielt. Na, und also ich habe es auf der PS2 tatsächlich damals noch durchgespielt zum ersten Mal und da musstest du ja, weil du immer diese Zeichen, Sternenbilderbewegungen machen musstest, dann mit den Analogsticks nachfolgen auf dem Screen. Es war ein bisschen intuitiver, das mit der Wiimote zu machen, aber natürlich, du musst schon ein bisschen genau zielen und dann machen, um das da anzustellen. Und du hattest diese Schüttelreime noch, die du dann, aber du musstest mit der Wiimote wackeln während der Kämpfe, um damit anzugreifen. Auf der PS3 ist eben wie auf der PS2. Ne? Mit Analogstick geht das schon, kann man machen. Halb so wild. Auf der Switch, glaube ich, kann man ja mittlerweile beides machen. Ne? Du kannst entweder dann am Fernseher dann irgendwie mit Analogstick zeichnen oder wenn du es im Handheld-Modus hast, mit dem Finger drüber reiben.
Okay, das ist natürlich auch eine coole Option.
Ja. Solange das funktioniert. Ey, aber Leute, spielt Okami, wenn ihr es bisher noch nicht gemacht habt. Ist ein bisschen rätselig, das Game.
Isun ist ein bisschen nervig.
Diese Art noch. Okay. Na gut, das ist rüber 15 Jahre alt, das Spiel.
Für 15 Minuten am Anfang, bevor es losgeht, ne? Und dann zwischendurch immer wieder. Und ein bisschen repetitiv, was hier Boss- und Gegnerdesign angeht. Ja. Weil ich glaube, 2 oder 3 Bosse bekämpfst du 2 oder 3 Mal
innerhalb des Spiels. Diese Spinne kommt ziemlich oft im Spiel.
Die Spinne, diesen Ninetales Fox oder sowas, den du mehrfach machst. Und der große Ball, ne? Den darfst du auch mehrfach dann anhauen, aber ich war damals sehr, sehr unterhalten. Das letzte große Spiel, was ich vor meiner Game One-Zeit durchgespielt habe, damals noch, wo ich danach keine Zeit mehr hatte.
Wie konnte das denn passieren?
Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber, und PS3-Version eben, da es ein Cell-Shading-Spiel ist, durch die höhere Auflösung, es sieht nicht schlecht aus. Ich fand, das muss ich echt nicht verstecken. Und jetzt auch auf allen anderen Plattformen rausgekommen.
Ja. Ein aber kleiner einer Klassiker. Einer von den Titeln, da werden bestimmt auch noch zu kommen, das gefühlt irgendwie diese Generation, auch die letzte, aus sehr, sehr vielen Remakes bestand. Und dann so Titel, die jetzt eigentlich keine System-Seller sind oder so, die wurden trotzdem immer wieder aufgelegt, ob es nun Ico ist oder Shadow of the Colossus oder so, bis zum geht nicht mehr. Ein bisschen merkwürdig, dass sie dafür dann Teams ransetzen. Also ich finde es natürlich schön, weil einige Versionen sind richtig, richtig gut, wie Shadow of the Colossus, aber bei einigen wundert mich das einfach, weil es kostet ja trotzdem Zeit, die Sachen zu portieren.
Also, meinst du Medieval jetzt im Speziellen?
nein, ich nenne keinen Namen.
Nenn keinen Namen mehr.
Aber bei Okami, also ich fand es natürlich schön, das auch nochmal zu spielen, weil natürlich gerade PS2 Sachen teilweise dann doch ein bisschen oder deutlich schlechter aussahen dann einfach. Da hat sich der Sprung gelohnt. Ja. Aber bei PS3 zu PS4 kann ich das manchmal nicht nachvollziehen, vor allem wenn die PS4-Version jetzt nicht nativ 4K oder so irgendwie kann, geht ja ohnehin nicht. Aber davon abgesehen bringt mir das dann nichts, weil wenn 1080p das höchste der Gefühle ist.
Ist so ein bisschen mehr, ich glaube, gerade was PS3 auf PS4 oder zumindest von der Generation angeht, die Verfügbarkeit einfach, ne? Weil du keine klassische Abwärtskompatibilität hast und ich möchte nicht auf PlayStation Now gehen mit Delay und Streaming.
Damit jetzt günstiger.
Also sobald es mal auf PS4 kommt, weil ich glaube, wenn es in dem Ökosystem drin ist, mittlerweile ist ja alles PC-Technik, das heißt, wenn die PS5 kommt, solltest du im besten Fall alle PS4-Titel spielen können, weil wenn nicht, dann ist die Kacke am Dampfen. Ne? Das ist ja technisch, müssen sie das hier nochmal umbauen von Cell-Prozessor auf andere Sachen.
Das wurde auch schon besprochen oder versprochen, oder? Dass die PS5 abwärtskompatibel sein soll.
Es kann sein, dass es wirklich da gab es ja dieses große Dokument, was Sony nochmal rausgegeben hat. Ja,
genau. Das und dass die VR, die wir jetzt haben für PS4, dass die auch dann noch mit der PS5 kompatibel sein wird.
Ja, Microsoft macht das sowieso auch. Ne?
Und ja, und die machen das ja gut.
Bei Nintendo keine Ahnung, was die anstellen oder nicht anstellen. Das ist, wie oft du dann nochmal, ich freue mich schon auf der Switch 2 nochmal Super Mario Bros. 1 kaufen zu müssen.
Und Street Fighter.
Ja, ja. Aber nee, Entschuldigung, es gibt ja doch Nintendo Switch Online, ne? Wo du ein Abo haben musst, um überhaupt Controller kaufen zu dürfen. Habt ihr mal gesehen, für was gerade aktuell, wo wir es aufnehmen, die Super Nintendo Switch Controller über den Ladentisch gehen? weil die konntest du ja vorbestellen, ne? Das heißt, es gibt ja mittlerweile Super Nintendo Spiele bei Nintendo Switch Online und da hieß es, hey, auf der Webseite, wenn du ein Nintendo Switch Online Abo hast, für 30 Euro kriegst du so einen Funk SNES Controller mit L und R Taster noch, die du dann hauptsächlich für die Nintendo Switch Online bestellen musst. 4 Controller bestellte mit pro Person. Ich glaube, es ist mittlerweile in Europa ausverkauft und die ersten gehen schon für 150 Euro bei eBay rüber.
Ja. Wie bei allen Sachen so, ne, die man irgendwie bestellen kann.
Was für ein Quatsch.
Ja.
Ich werd hier fertig. Fertig damit. Okami, very nice game, auch darüber, da hatte ich mich ein bisschen stark gemacht im letzten Teil schon mal. Die japanische Version von Valkyria Chronicles.
Ja. Schönes Artwork.
Bestes Strategiespiel auf PS3, sage ich.
Würde ich auch sagen, ja. Es ist saumäßig schwer, finde ich, nachher gerade. Die letzten Level sind echt unfassbar schwer. Aber der Stil, und deswegen passt es vielleicht auch ganz gut zu Okami, weil im Hintergrund immer diese Textur, die man sieht im Bild selber drin, das sieht echt richtig, richtig cool aus. So wie Watercolor-Kram und dann...
Grafisch fand ich's Bombe damals. Mhm. Und auch, ich muss wirklich echt zugeben, Storytelling-technisch ist es echt nicht schlecht.
War auch richtig gut, ja.
Na? Auch so Charakterisierung mit diesem fiktiven Europa, so fiktives Holland, fiktives Deutschland mit den Panzern, der Panzer Edelweiß vor den Windmühlen, wo du kämpfst. Aber auch so, was so eine Schwäche bei vielen Spielen ist, die gerade mal so ein bisschen in Richtung Love-Story oder persönliche Beziehungen dahin gehen, das ist ja oft recht plakativ im Videospiel, nennen wir es mal so, ne? Da sind vielleicht nicht die besten Schreiber da dran. Ich fand so gerade hier Welkin und Alicia, das ist eigentlich schön dargestellt, wie sie es im Spiel dann weitergetragen haben und was da alles passiert.
Ja, vor allem du hast, ich überlege gerade, in welchem Spiel das früher noch so war, auf dem Mega Drive, war es bei Langrisser? Dass man wirklich Figuren hat. Und du hast dann
Shining irgendwie, Force für dich
wenn sagen, die halt oder? Sterben, irgendwie so, dass du dann da irgendwie mit verbunden bist und hier waren auch ganz viele Charaktere, die du rekrutieren kannst und man möchte dann, dass alle irgendwie durchkommen dabei, ja. So, das waren halt nicht irgendwelche
Außer die Skies of Arcadia Leute dann bewusst sterben lassen.
Die gab's nur auf der PSP.
Nein,
den zweiten Teil, oder?
Doch im ersten Teil kannst du Weiß Aika und
ich dachte, Fina. Ich dachte, Weiß war nur auf der PSP im zweiten Teil dabei.
Nee, auch im ersten kannst du die rekrutieren. Ah, okay. Hast du sie wahrscheinlich irgendwo im Gallopolis, wie heißt das? Nicht Gallopolis, das war jetzt gerade von Dragon Quest.
Gallion
Chronicles war das.
Ich überlege gerade, ob die hier noch irgendwo drin
da gab's,
beworben worden sind.
Also die sind eventuell da, die waren schon im ersten Teil als Bonus drin, bei der PSP. Teil 2 kam in Japan nur auf der PSP heraus und in Europa später. Da können sie auch mit bei gewesen sein. Das Spiel wurde aber auch ein bisschen verkiddied, in Anführungsstrichen. Da hast du nämlich eine junge Nachwuchskriegstruppe.
Ja.
So Schule, ne? Das, was wieder häufig da mitgenommen wird. Aber Strategiespiel finde ich großartig und ich bin auch sehr froh, dass es auf dem PC sein Publikum gefunden hat, weil dann gab es ja den vergleichsweise günstigen Re-Release. Hast du so ein Zeug mal gespielt, wird, oder?
War das was für dich? Ich habe den ersten, also den hier auch auf dem PC zum Teil gespielt, aber ich habe den nicht durchgespielt. Aber ich kann dir mal eine kleine Geschichte erzählen, wie ich zum ersten Mal überhaupt darauf gekommen bin. Mhm. Und zwar war das damals bei den RTL 2 News.
Was?
Ja.
Bei den RTL 2 News?
Das Spiel war bei den RTL 2 News. Früher lief ja Dragon Ball hier eine Doppelfolge von 19 bis 20 Uhr auf RTL 2.
Ja.
Und irgendwann in der Werbung wurde gesagt, ja, und hier dieses neue fantastische Spiel aus Japan, das einfach so aussieht wie ein Anime, Wasserfarben, Pipapo. Und ich dachte so, okay, ich bleib dran und guck mir jetzt die Nachrichten an, weil sie Valkyria Chronicles zeigen.
Oh, das ist doch schön.
Und dann dachte ich so, geil, das Spiel hätte ich gern. Oh, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine PS3 gehabt. Und irgendwann habe ich es mir dann doch noch für PC geholt auf Steam. Aber ich würde das gerne, glaube ich, auf der Switch nochmal nachholen wollen, weil, ja, wie gesagt, Switch ist für mich so die dominantere Plattform für ältere Spiele.
Ja, was ich noch nicht gemacht habe, es ist ja auch Valkyria Chronicles 4 mittlerweile rausgekommen und es soll ja sehr nah am ersten Teil dran sein, aber ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, mich da zu investieren, weil, ihr wisst ja, wenn ich es gespielt habe, du brauchst wirklich viel Zeit.
Ja, das ist bei den meisten Spielen so, dann, die man anfängt, sind alles irgendwie Zeitfresser. Der vierte Teil liegt bei mir auch noch zu Hause rum, aber
und es ist ich kann's auch foliert. Nicht mal, auch nicht mal zwischendurch oder sowas mal ein bisschen zocken, weil du musst ja drin sein in dem System. Ne? Ich muss da einfach den Flow haben. Und wenn ich gerade nicht unbedingt Bock habe, und das liegt nicht am Spiel, aber man ist nicht immer in der Stimmung, mal eine Stunde oder eineinhalb einen Strategiekampf zu machen. Ne?
Ja, vor allem, das dauert auch lange. Ich meine, die Missionen dauern richtig, richtig lange. Also da im Vergleich zu Fire Emblem oder so.
Ja, kleine Warnung.
Deswegen Switch vielleicht, ne? Kannst ja zwischendurch mal ein Stand-by
gehen. Zwischendurch mal für unterwegs. Kleine Warnung übrigens, spielt nicht Valkyria Revolution, glaube ich, hieß es, falls ihr das mal gesehen habt.
Das war der Titel, ne?
Das Action-Adventure-Spin-Off, oder Action-RPG-Spin-Off, was vor Valkyria Chronicles 4 rausgekommen ist. Da haben die nämlich ein Action-Game draus gemacht. Und alles das, was so spielerisch, inhaltlich, Charakterdesign-mäßig, Storytelling-mäßig den ersten Teil ausgemacht hat, nichts mehr da drin. geile Musik von Yasunori Mitsuda. Das ist das Einzige, was da drin taugt. Aber ich habe das Teil angemacht und du siehst nur irgendwie starkstige Figuren mit übergroßen Titten die ganze Zeit und machst dann Hack-and-Slay-mäßige Kämpfe. Nicht ganz Dynasty Warriors, aber es hat mich mega enttäuscht.
Ne? Sieht so aus, aber wird das gerade notiert auf seiner Liste?
Ja, schon mal. Nein, schon mal nein, nein, ich kann mich noch daran erinnern, dass das bei New Game Plus mal vorgestellt hast. Ich dachte so, Moment, war Valkyria Chronicles nicht ein Rundenstrategiespiel? Wie Fire Emblem? Und ich dachte so, es sieht wie ein Musu-Spiel aus.
Also dieses Game hat mich tatsächlich auch so, ich vertraue Sega da eigentlich ganz sehr bei vielen Sachen, vor allem von der japanischen Ecke aus machen die auch viel, was mir dann entsprechend gefällt. Aber das kannst du vielleicht auch nochmal bekräftigen, Marc. Hast du Bedenken wegen dem neuen Sakura Wars? Weil das wird ja jetzt auch ein Action Hack and Slay.
Ja, ein bisschen. Also weil das eigentlich von dem fernab ist, was man eigentlich jetzt erwartet hätte, was für eine Art von Spiel das wird. Mal gucken. Also das ist jetzt auch kein Ding, was ich mir jetzt vorbestell blind, sondern da warte ich auch erstmal, wenn dann vielleicht ein bisschen mehr davon zu sehen ist, ob sich das wirklich lohnt.
Wie er zuckt, für Sakura Wars?
Sakura Wars, ich musste gerade überlegen, das ist doch ein Spiel, das damals für
Saturn
auch und für Nintendo Wii erschienen ist, oder?
Sakura Taisen. Nintendo Wii in Europa, ich habe die US-Version auf PS2, weil da war auch eine Disc US und eine Disc Japanisch mit dabei, das Spiel komplett. Sakura Wars ist Final Fantasy Tactics Style, rundenbasierte Strategie, gemischt mit Mechas und Showtunes, kann man so ein bisschen sagen, und Dating Sim.
Das war doch der dabei. Mit dem pinken Mecha, ne?
Unter anderem. Also stell dir eine fiktive Version der 30er Jahre in Amerika vor und da sind eben Showgirls und da werden Mechas greifen New York an und ihr kämpft vor der Freiheitsstatue.
Ach, stimmt, hatten wir nicht für die Alter. Wii irgendwie das mal bei Play auch drin?
Das kann gut sein, ja. Das müsste so zum Ende 2011 oder Mitte, Ende 2011 gewesen sein. Ich hab's bei Game One tatsächlich gemacht. Das war das erste Batchet Insanity Japano Gedöns.
Die Deutschen und ihre Videospiele immer nur die gleichen Strategie-Scheiße und Manager-Kram.
Tor!
Doch damit ist jetzt Schluss!
Es ist Zeit für Batchet die Zelle die Japano gedöhnt!
Irgendwann musste es ja mal passieren. Mit gleich zwei schrägen Spielen für die Wii haben die Japaner zum Angriff auf die teutonischen Zockersynapsen geblasen. Den Anfang macht Sakura Wars, der erste Auftritt eines alten Strategie-RPG-Klassikers in Deutschland. Der mischt das Genre mit bonbonbunter Grafik, rabiaten Robotern und vor allem einer ziemlich einzigartigen Geschichte ordentlich auf.
In New York der 20er Jahre gibt es ein Team an Spezialisten, das die Stadt vor dem Bösen bewahrt. Es handelt sich dabei um eine filigrane Musical-Truppe.
Diese Truppe besteht natürlich zufälligerweise nur aus hübschen Frauen. Ihr übernehmt als einziger Hahn im Korb die Leitung und müsst euer Team kennenlernen, indem ihr sie auf romantische Dates ausführt. That's right. Nach dem Vergnügen folgt logischerweise die Arbeit, die hier darin besteht, sich in dampfbetriebenen Riesenrobotern mit allerlei Unholden zu duellieren. Die rundenbasierten Strategiekämpfe sind zwar nicht allzu anspruchsvoll, überzeugen aber durch viele einfallsreiche Ideen und eine spannende Inszenierung. Letzten Endes ist es aber die bunte Gameplay-Mischung, die den Spielspaß von Sakura Wars wirklich ausmacht. So ein Spiel habt ihr garantiert noch nie vor der Flinte gehabt und so schnell kommt bestimmt auch kein weiteres. Wer mit dem hohen Fremdscham-Faktor zurechtkommt, greift beherzt zu.
Moment, ich bin noch lange nicht fertig!
Deswegen. Okay, ich hatte es nämlich in Erinnerung, dass du das auf jeden Fall gemacht hast. Deswegen war ich gerade, das kann bei Player nicht
gewesen sein. Ja, bei Play war, glaube ich, irgendwie zwischendurch mal Pause. Und oder es könnte einer der letzten Beiträge gewesen sein, die ich noch für Game One in offizieller Redakteursfunktion damals gemacht habe, wo ich ein bisschen weg war eben. Und da habe ich das Badget in Sandy Japano-Gedöns gemacht mit Sakura Wars und noch einem anderen Titel auf der Switch. Könnt ihr euch denken, welcher Titel das ist?
Ich weiß es nicht, das war so mega bunt alles immer.
Ja, es ist ein bisschen weniger verrückt als Sakura Wars, aber es hat schon reingepasst. Na, mit dem Radio, was zu Budi sagt, ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Ja.
Was?
Ach, nichts. Ich war das Radio übrigens. Es war ein schöner Dreh. Es war Fragile Dreams auf der Wii damals. Dieses Endzeit-Action-RPG kann man so ein bisschen sagen. Melancholisch, aber auch ziemlich bescheuert. teilweise.
Das habe ich auch noch zu Hause rumstehen.
Da war das bescheuerte Raum. Um da den Bogen aber wieder zu schlagen, Sakura Wars ist eben eine pure Strategieserie gewesen und du hattest dieses Dating-Sim-Element als auflockernde Sache, also was nochmal ein bisschen anders gemacht hat. So Long My Love kann ich auch empfehlen. Das ist eben der einzige Teil, der hier im Westen erschienen ist, der nicht ganz so gut sein soll wie die anderen, die vorgekommen sind, die alle nicht lokalisiert wurden bisher. Kann man darauf hoffen, dass Atlus oder Sega vielleicht sich irgendwann ein Herz fassen und die Dreamcast-Fassung mit den Collections nochmal neu rausbringen.
Schwierig.
Alles von den alten Games. Und bei dem neuen ist es eben ein Roboter Hack and Slay und ich weiß nicht so recht,
okay,
ob das dem jetzt so entsprechen wird.
Kein Dating-Sim mehr.
Wegen Valkyria Revolution.
Okay.
Muss mal ein bisschen weh. So, warte mal, bevor ich das ganz groß aushole, weil finde ich lustig, dass du das hier als Collection-Packung hast, weil das habe ich auch auf die Liste mit draufgeschrieben, aber ich will erstmal über was Aktuelleres sprechen, nämlich hier. Ni no Kuni.
Oh, das ist ja schön.
No?
Wrath of the White Witch.
Wrath of the White Witch. Der Fluch der Weißen Königin in Deutsch.
Oder heißt es Queen doch, oder weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Nee, Wrath of the White Witch ist, glaube ich, der US-Titel. Habe ich das irgendwo noch hier? Nee, ich glaube, ich habe es mittlerweile als Download für die PS3. Oh. Wird tausendfach anders übersetzt auf Deutsch. Die eine Seite schreibt die Rache der Weißen Königin, der Fluch der Weißen Hexe. Na, ich glaube, es ist der Fluch der Weißen Königin mittlerweile auf Deutsch, weil sie nicht Hexe schreiben wollen.
Oh, und wie hieß die 3DS-Fassung?
Ja, die DS-Fassung.
DS-Fassung.
Ja, weil du hattest, glaube ich, auch noch die originale DS-Fassung
von Nino Kuni. Ja, habe ich auch. Genau, das war das erste, was ich mir davon gekauft habe, weil da war nämlich dieses Buch auch bei und das war das Blöde eigentlich von der, also wenn du es unterwegs spielen willst, musstest du am Anfang dieses Buch dabei haben, damit du halt die ganzen Zaubersprüche daraus raussuchen kannst, um die dann halt nachzumalen. Es war aber echt, das sah so super aus und dann kam ein bisschen später dann halt irgendwann die PS3-Version.
Ja, die ist mittlerweile, wo wir es aufnehmen, so ein bisschen aktueller, weil gerade ja das Remaster dafür rausgekommen ist, zumindest für PS4 und PC und ich glaube auch Xbox One.
Ich glaube Xbox
nicht. Ich bin mir nie sicher bei Xbox One, weil mal bringen sie dafür was raus, mal nicht. Ja. Switch-Version ist kein Remaster, sondern es ist einfach ein Port der PS3-Version.
Also mit Problem, ne?
Ja, nee, anscheinend nicht. Weil, also das, von dem, ich habe ein bisschen in die Switch-Version reingespielt und die war eigentlich ganz normal, hat sich für die PS3-Version angefühlt. Ich glaube, dieser Artikel, der durchs Netz gegangen ist, da hatte einfach der Schreiber oder der Videoersteller ein Problem mit seiner Hardware gehabt und dann hat sich das leider wie so Lauffeuer vertrieben.
Oh, das ist ja ätzend.
Und ich glaube, also die Switch-Version von dem, was ich gesehen habe, ich werde die auch nochmal ein bisschen ausführlicher prüfen, aber die will ich jetzt nicht pro forma schlecht reden. Das ist das, was leider hängen geblieben ist bei vielen Leuten.
Wie fandet ihr das Spiel dann so?
Ich mochte es sehr gerne. Also ich mag Level 5 sowieso super gerne und auch Ghibli-Design und alles fantastisch, vor allem mit den animierten Szenen mit drin. Das Pokémon-artige fand ich auch ganz interessant. Das Kampfsystem war nicht so ganz meins, muss ich zugeben. Ne? Also so nach 20, 30 Stunden wurde es mir auch recht anstrengend auf Dauer.
Und sehr grindlastig. Also ich kann mich noch erinnern, gegen Ende, wo ich dann dachte so, ich habe das Spiel durchgespielt, kam ja dann der wahre Endboss und da muss ich bedenken so, okay, das Spiel heißt ja Zorn der Weißen Hexe. Und die hat man über das gesamte Spiel überhaupt nicht gesehen. Und ich so, okay, jetzt ergibt der Titel auch Sinn. Und ich muss einfach noch grinden. Es war einfach nur ein Grindfest gegen Ende. Ich musste, glaube ich, so 1,5-2 Stunden grinden, damit ich dann beim Boss irgendwie dann einigermaßen durchkomme.
Das hat sich bei mir, was Gregor gesagt hat, nämlich auch so ein bisschen rauskristallisiert. So schön ich irgendwie das Design und die Welt auch finde und auch Mr. Drippy super und die ganzen animierten Szenen, hat mich auch das Kampfsystem am meisten dabei abgefuckt, wo ich dann dachte irgendwann so, ey, jetzt habe ich echt keinen Bock mehr. Und das ist komischerweise, wenn es jetzt ein Spiel gewesen wäre und du hast dann nicht viele andere Auswahl, aber das war so der Zeitpunkt, wo du einfach schon fast einen Überfluss an Games hattest und dann lässt du die Sachen auch einfach liegen und beißt dich dann nicht mehr durch. Und das war für mich irgendwie, weiß nicht, ein bisschen enttäuschend. Mhm. Also nicht, dass es jetzt bei der DS-Version so viel anders gewesen wäre, aber da war es noch halt was Besonderes. Und dann, weiß ich nicht, also PS3-Version, ein bisschen schade. Und den neuen Teil oder den Nachfolger davon habe ich dann echt nur kurz angespielt.
Ich habe noch gar nicht gespielt. Ja,
ich bin anscheinend einer der in Anführungsstrichen wenigen, weil ich glaube, es hat sich schon vernünftig verkauft, aber ich habe den zweiten Teil sehr, sehr gemocht. Okay. Letztes Jahr.
Kann ich noch erinnern, zu Reboot-Zeiten.
Reboot, stimmt. Ach ja, da war ja was.
Ja,
die Yakuza-Show. Stimmt, die Yakuza-Show. Wir haben übrigens auch noch 15 andere Yakuza-Titel, über die ich sprechen kann. Kann ja noch Game Talk voll machen damit. Ja. Ich kann ja nichts dafür, dass ihr alle 5 Minuten neue Spiele rausbringen. Ich kann ja nichts dafür, ich spiele ja auch nichts anderes. Ich habe den zweiten Teil sehr gemocht, ich habe den auch 90 Stunden gespielt.
Oh Gott!
Und der hat auch so ein bisschen, du denkst so Handy-Elemente. Ich habe übrigens jetzt gerade im Hintergrund für uns Harvest Moon Back to Nature reingepackt.
Das ist mein Lieblings-Harvest
Moon. Ich habe aus Versehen vorhin, als ich meine PS3 angemacht habe, ist das Spiel angegangen und ich fand einfach geil, dass sie den Untertitel in Comic Sans geschrieben haben, von Back to Nature.
Stimmt.
Original drauf und ist eine schöne Hintergrundbeschallung, weil der kommt gleich vielleicht die selbstauflaufende Demo.
Da war doch das beste Friends of Mineral Town, oder?
Ja, ist ja das gleiche.
Ach, ernsthaft?
Friends of Mineral Town hat die gleiche Basis wie Back to Nature. Friends of Mineral Town ist ja die Game Boy Advance Fassung, ne?
Genau. Mhm.
Ja, ist das gleiche. Es war nur der Port. Hm.
Man lernt immer was dazu.
Man lernt.
Wenn wir da ist.
Man lernt
auch nicht
aus.
Beim Nerdquiz.
Hey. Was soll das denn jetzt sein?
Also, Ni No Kuni, ich habe den zweiten Teil sehr gerne gemocht, aber der wird ein bisschen abgewatscht, weil da vielen Leuten der Schwierigkeitsgrad insgesamt zu niedrig gewesen ist. Das Kampfsystem haben sie eben komplett überarbeitet und mehr so ein bisschen Free-Flow reingetan. Das heißt, du kannst da eigentlich sehr freeform dann deine Kombos machen und es sieht auch alles sehr gut aus, aber du wirst dann auch häufig dann geheilt von dem Drumherum, dass der Anspruch ein bisschen runtergegangen ist. Mir hat es trotzdem wesentlich mehr Spaß gemacht. Auch Herausforderung ist dann eben nicht da, wenn man einfach grindet die ganze Zeit ohne Ende und dann die Gegner überlebt. Level ist für die Gegner. Also wenn man das nicht gerade macht, dann ist es auch noch einigermaßen anspruchsvoll, gerade mit einigen Sachen. Und diese handymäßigen Timing-Geschichten, wo du dann strategiemäßig dein eigenes Königreich aufbaust mit Wartezeiten. Ne? Du willst irgendwie ein neues Gebäude bauen und dann das dauert reell eine Stunde, bis es fertig ist. Es sei denn, du schmeißt dein virtuelles Geld da rein, damit es dann schneller geht. Was du nicht kaufen kannst, das ist alles nur Currency innerhalb des Spiels.
Was mich wundert und auch gut finde.
Deswegen funktioniert es auch nur. No?
Ja, okay.
Wenn du da Geld damit kaufen könntest, kannst du es vergessen. Ja. No? Aber ich bin da recht dran geblieben und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, wobei man sagen muss, storytechnisch und inhaltlich und von den Charakteren her ist der erste Teil besser. Mhm. Ne? Also wenn der zweite Teil damit beginnt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten in einer nuklearen Bombe ums Leben kommt und dann in der Fantasy-Welt aufwacht.
Ach stimmt, da war ja was.
So geht's los, ja. Ja, es werden die Atomraketen gezündet, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten, auf einmal stehst du mit dem Schwert von der Fantasy-Ratte. Ne? So geht's los.
Ich glaube, was mich da noch dran gereizt hätte, wäre, ich glaube, das war die Kings Edition, wo dieses Schneekugel-Glas dabei war.
Ja,
die habe ich hier. Da ist auch eine Platte bei und die Platte ist echt einfach wunderschön.
Hast die Platte ist tatsächlich schön.
Von der PS3 die Collector's Edition gehabt? Da gab's ja Mr. Drippy als Plüschtier.
Ich hatte die.
Nee,
die habe ich vercheckt dann irgendwann mal.
Ich glaube, ich hatte das meiner Ex-Freundin geschenkt damals, die Version.
Ja, damn. Also ich hätte nochmal gut Reibach hier mittlerweile gemacht. Wenn ich es nicht damals verkauft hätte, hätte ich es heute dann wahrscheinlich wieder verkauft. Okay. Ich hatte es mir extra aus UK importiert, weil die Euro-Version schon ausverkauft war. Mm. No? Aber die neue Collector's Edition ist für den zweiten Teil, die ist tatsächlich ganz hübsch. Allerdings wird die auch mittlerweile ziemlich rausgehauen. Die wurde überproduziert.
Ja, die war teilweise wirklich, ich glaube, unter 50 Euro bei Amazon. Da habe ich sie wieder verpeilt. Aber mal sehen, vielleicht findet man die ja nochmal.
Ja, vielleicht kommst du auf die eine oder andere Art da dran. Oder so.
Aha.
Nimmst du einfach nachher mit.
Ah.
So. Gucken wir noch mal hier kurz rein. Warst du beim Baba oder was ist passiert?
Baba und ich sind dort dicke.
Ach, seid ihr dicke?
Natürlich.
No? Wie heißt er mit Vornamen nochmal?
Hideo.
Hideo Baba. No? Der ehemalige Chefentwickler von Team Silent, hätte ich fast schon gesagt. Team Tales oder von den Tales aufspielen bei Namco Bandai. Der ist ja mittlerweile zu Square gegangen und dann wieder weg, soweit ich mitbekommen habe. Hat er
das
nicht
war produziert. Nur ein kurzes Gastspiel.
Du hast da unterschriebene Version von den PS3 Tales Spielen. Tales of Zillia, Tales of Zillia 2 und Zestiria kam auch noch auf der PS3 aus. Das ist ein Cross-Plattform-Titel.
Ja.
Tales-Spiele hatten wir bestimmt irgendwann schon mal besprochen, oder?
Ich glaube schon, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, dass die Exilia-Spiele auf jeden Fall zu meinen Favoriten dabei gehören. Es war auch super, ihn im Interview zu haben, irgendwie so oft zu der Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, warum.
Mhm.
Aber normalerweise lasse ich mir Sachen eigentlich nicht signieren, es sei denn, das ist sowas wie Zelda oder so. Aber Hideo Baba ist echt ein super Gesprächspartner gewesen. Es war super nett, mit dem sich zu unterhalten, auch so außerhalb der Interviews. Und jetzt holt er hier die Unterschrift.
Jetzt hol ich gleich, nein, aber das, da können wir gleich nochmal drüber
erinnert
reden.
Erinnert mich gerade irgendwie an Sandro auf der Gamescom.
Ja? Ach ja, das war großartig.
Wo er einfach eine ganz Final Fantasy Collection da geholt hat. Ja, unterschreiben Sie nochmal. Ich dachte so, Alter, das landet alles auf Ebay oder was?
Ja, das war's so. Ich will deinen Punkt nicht unterbrechen, aber ja, wir hatten Yoshinori Kitase auf der Bühne für Final Fantasy 7 und Sandro hatte noch irgendwie, ja, lass mir was unterschreiben. Die waren Backstage und kurz rumgehen und dann holt er einfach so einen Stapel mit 7 Spielen raus. Ne? Und du bist ja alles nacheinander alles zu fertig machen.
Aber er hat es nicht verkauft.
Ne? Das war
er, aber er ist ein großer Fan.
Er hat sich gefreut. Ja. Das ist ja schön. Aber ich glaube, es ist ungewöhnlich, dass jemand mal mit 7, 8 Items da ankommt und das unterschreiben lässt. Du hast dich hier extra nochmal unterschreiben lassen. Die Tales-Spiele sowieso, mega langlebige Serie, gerade ihr 25. Jubiläum, oder?
Sogar schon, oder sind, hier steht 15. Jubiläum drauf. Also
naja, 96 war Tales of Phantasia, würde ich jetzt sagen, ne?
Ja.
1996 war der erste Teil auf dem Super Nintendo und seitdem ist ja die dritte erfolgreichste Rollenspielserie auf der Welt, sozusagen.
Die dritte?
Die dritte erfolgreichste.
Also nach Final Fantasy, nach
Dragon Quest und genau, Dragon Quest, Final Fantasy und die Tales-Spiele kommen danach, was so den Abverkauf angeht.
Okay, mir fällt jetzt auch spontan nichts anderes ein.
Die Tales-Spiele sind auch die Anime-mäßigsten, würde ich sagen, vom Design und von der Umsetzung her. Das Gameplay auch ein bisschen actionbasierter dann meist und ist so ein bisschen Hit and Miss. Manche finde ich sehr gut, andere bin ich wiederum nicht so warm geworden. Die Zillia-Spiele habe ich ganz gerne gespielt. Zestiria habe ich bisher noch nicht wirklich groß angefangen, muss ich sagen. Es kam in so einer Phase, wo ich dann auch nicht viel Zeit hatte, leider.
Ja, die kam auch, also gefühlt ja auch irgendwie jedes Jahr Neues raus und das war dann irgendwie ein bisschen viel und dann irgendwann bist du auch ein bisschen drüber. Ich muss aber auch sagen, dass bei mir, und jetzt kriege ich wahrscheinlich dann wieder Schelte von allen, hat die Tales of Reihe relativ schnell die Final Fantasy Reihe abgegriffen.
Ja.
Und zwar, weil mir hat das sehr gut gefallen, dass man bei Tales of relativ schnell auf den Maps irgendwie frei rumlaufen konnte, plus die Gegner gesehen hat, weil keine Random Encounter mehr waren. Und ich fand das Anime-Setting, das ist das, was mir bei Final Fantasy irgendwann sehr, sehr gefehlt hat, mochte ich bei Tales of, und die actionreicheren Kämpfe fand ich auch immer sehr, sehr geil. Deswegen, also sind die Dragon Quest, weißt du ja irgendwie, ist vom Design her nicht so mein Ding, aber Tales of würde ich, glaube ich, den anderen beiden deutlich vorziehen.
Okay, das kann, ist es ja so aufgefallen mit, das besser ist als Final Fantasy, auf welchen Teil?
Also, oh Gott, ey, du bringst mich voll in die Bredouille, weil ich muss schon sagen, dass mir Final Fantasy VII schon nicht mehr gefallen hat.
Ich gebe dir hier auch mal kurz was in die Hand. Ich habe nämlich auch zugeschlagen, als ich in Japan das letzte Mal war, was Tales-Spiele angeht.
Ich auch schon deinen Unboxings gesehen.
Ja. Jetzt fällt, ich habe meinen Schrank auseinanderfallen lassen jetzt hier. Ach, da habe ich Fire Emblem. Nein, ich bin zu einem gewissen Maße bei dir, was die Tales-Spiele angeht. Ich persönlich präferiere so ein bisschen dieses Oldschoolige von Dragon Quest und auch Final Fantasy hat zumindest bei den Hauptspielen für mich noch genug Varianz drin, dass ich dann mehr mich drin vertiefen kann. Bei Tales sind gerade in den letzten Jahren sowas, wenn du die Zillia-Sachen nimmst und Zestiria, da kannst du vielleicht auch Berseria oder sowas mit reinpacken. So ein bisschen gleichförmig,
ja.
Gerade was so die Art, wie sich das Spiel spielt, wie die Animationen aufgebaut sind, wie die Storys dann verlaufen. Und da muss mich schon die Charaktere und die Figuren irgendwie so catchen.
Es ist schon sehr schematisch geworden, das stimmt. Ich fand Berseria jetzt auch, es hatte ein paar Sachen neu gemacht, so, aber es hat jetzt auch nicht mehr diesen Impact gehabt, die ein anderes Spiel, was gleich noch kommt, auf mich hatte und auch die Exilia-Serie.
Ja, das, was ich dir gerade gegeben habe, ich habe in Japan mir auf die PS2-Version, wie die leider noch nicht fernübersetzt wurde, ich glaube, das war mal in Arbeit, ist das Destiny 2 oder das Destiny Remake? Das ist das Remake, ne? Genau. Tales of Destiny, einer meiner Lieblingsteile auf der PlayStation 1, wurde remaked für die PS2, sehr schön, mit großen, handgezeichneten Figuren und dafür habe ich auch, glaube ich, irgendwie 1500 Yen oder sowas ausgegeben.
Das geht ja.
Da sah ich nichts dagegen. Ich war in einem Book-Off, glaube ich. Ich bin dann nämlich mal so spazieren gegangen an so einem verregneten Samstag und habe da geguckt, ja, keine Ahnung, ne, damit das Ding nicht alles auseinanderfällt. Und da hatten sie großes Manga-Regal, wo ich glaube, alle Dragon Ball-Mangas da drin gewesen sind auf Japanisch. Und daneben war noch eine Handvoll Spiele und ich habe mich hier bei den Spielen umgeschaut, weil ich wollte jetzt nicht mit 42 Dragon Ball-Mangas wieder zurückkommen aus Japan.
Welches Tales-Spiel würdet ihr jetzt so Neueinsteiger empfehlen? Weil ich habe wirklich nur Tales of Symphonia gespielt und das ist jetzt auch schon 15, 16, 17 Jahre her.
Also, Symphonia ist zwar einer meiner persönlichen Lieblinge, aber es ist eben auch ein Spiel von 2002.
Ja, no? Das ist ein Gamecube-Spiel halt.
Genau, und Gino und ich haben es ja vor knapp 2-3 Jahren auch nochmal komplett durchgespielt und du merkst schon, dass das recht gealtert ist, was gewisse Spiele. Lass es einfach auseinander, Marc. Ich pflück das schon wieder zusammen nachher. Na, die Sachen wieder dann zusammenführen. Symphonia muss man eben unter den Aspekten spielen, dass du noch so ein sehr oldschooliges vergleichsweise Spiel spielst. Ich würde heutzutage eher sagen, mein persönlicher Favorit von den neueren ist Berseria, persönlich. Alleine was so das Kampfsystem angeht, weil es schon eine richtig gute Action-Beat'em-up-Komponente mit dabei hat. Und mit Ausnahme, dass der Hauptcharakter den Großteil des Spieles in komplett zerrissenen Klamotten läuft, weil es eine storymäßige Wendung hat und sie sich einfach nicht eine neue Hose anziehen möchte.
Naja, sie ist keine Pflanze, oder?
Nee, sie ist keine Pflanze, aber die Story ist tatsächlich auch sehr gut. Ja, finde ich persönlich. Also Berseria hat mir persönlich aktuell von den neuen am meisten Spaß gemacht.
Okay, also bei mir ist es Tales of Symphonia, würde ich eigentlich jedem empfehlen, aber es ist auch wirklich der Titel, den kannst du mir auch noch in 20 Jahren geben. Ich finde ihn einfach super. Ich fand die Story damals total schön, diese ganzen Kochrezepte, und da habe ich, normalerweise bin ich halt, was Spiele angeht, kein Completionist, also dass ich irgendwie Sachen, Trophies und so, interessieren mich halt nicht.
Alle Wonderchefs gefunden?
Ich habe alles, ich habe es komplett irgendwie, und dann war mein Spielstand irgendwann weg auf dem GameCube, was sehr ärgerlich war.
Aber das GameCube da.
Das würde ich halt empfehlen, und dann, das kam glaube ich erst später für die PS3 raus, Tales of Vesperia.
Tales of Vesperia, ja, kam nicht im Westen für die PS3,
genau,
nur in Japan.
Das ist unglaublich gut gewesen, das fand ich von den Spielen, da war ich auch mal sehr, sehr neidisch dann auf Xbox-Kram.
Stimmt, ich habe
dann später
immer noch gespielt. Übrigens das Remaster ja auch rausgekommen mittlerweile für alle Plattformen. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber wenn wir beim Thema gerade sind, Bandai hat diverse Collections angekündigt, wo es gibt zum Beispiel eins, wo es dann Tekken 7 und noch ein anderes und Soul Calibur 6 in einem Paket gibt. Und es gibt ein Tales-Paket für PS4. Da ist drin Tales of Vesperia, da ist Berseria und Zestiria drin. Mhm. Also da kriegt man drei Spiele in einem drin, und Vesperia ist tatsächlich auch ein ganz gutes Remaster gewesen. Ich habe es auf der Switch hauptsächlich gespielt, da hat es ein bisschen Performance-Probleme, aber auf PS4 sieht es sehr gut aus. Es ist von den Leuten, die Symphonia gemacht haben, ist quasi ein offizieller Symphonia-Nachfolger. Also für die Symphonia gemacht haben, die werden dann damit Spaß haben. Es waren so ein bisschen aufgeteilte Teams, die mal so auf so und so auf eine Art die Games gemacht haben. Ist ein bisschen sperriger vom Kampfsystem, finde ich heutzutage. Also es hat schon teilweise recht Anspruch, und du musst sehr präzise mit deinen Eingaben umgehen. Ansonsten wirst du in Vesperia gerne mal umgehauen, wenn du nicht aufpasst.
Aber das, also so viel Titel braucht man davon jetzt auch nicht. Also ich glaub, man muss auch nicht alle Titel jetzt gespielt haben.
Die oder stehen ja
auch
für sich, ne?
Genau. Und aber es gibt ein paar, die halt wirklich so herausragend sind, aber da werden dir die meisten auch wirklich immer dieselben nennen.
Ich hätte echt gerne, also manche Sachen, die in Japan geblieben sind, weil auch die Fanübersetzungen leider die bisher noch nicht mit erwischt haben, ne? Sowas wie ich kriege die Namen dann immer durcheinander. Da gab es auch welche, die schön 2D gezeichnet waren. Also Tales of Destiny 2 habe ich schon genannt, das es nur Japan exklusiv gegeben hat. Und irgendwas mit R, Tales of the ... mit R, Tales of R. Nicht Tales of Arles, wieder was anderes. Mir fällt es bestimmt nochmal ein, aber da gab es ein richtig geiles, was ich gerne nochmal übersetzt wollen würde.
Da waren eher hinten dran praktisch an dem Titel noch
zusätzlich. Ja, ich glaube schon. Ne? Bei 8 Millionen Spielen kommt man so ein bisschen durcheinander. Spielen. Aber hier haben wir welche auf der PS3 gehabt. Und hier habe ich das überhaupt auf die Liste draufgeschrieben. Das war eine dezente Enttäuschung, muss ich sagen, für mich. Aber White Knight of Chronicles.
Ich fand das super, aber das hatte wahrscheinlich, weil das wieder in eine Richtung geht, so, ich will jetzt nicht sagen MMO-mäßig. Aber
ja, Offline-MMO war es wieder so ein bisschen. Ja.
Also ich fand es wirklich gut, hat mir auch echt richtig gut gefallen, wurde damals aber echt ziemlich häufig zerpflückt.
Also es hat, ich fand, es hat einen sehr tollen Trailer gehabt. Ich habe das damals in großer Leinwand auf der Games Convention vielleicht sogar noch gesehen, oder Gamescom, eine sehr frühe Gamescom, jedenfalls, wo das gezeigt wurde. Und ey, Level 5, einer meiner Lieblingsentwickler, Elemente sind drin im Spiel auch von einer meiner Lieblingsserien von Level 5, nämlich Dark Cloud. Mhm. Ja, so, wenn mal Dark Cloud 3 angekündigt werden würde, dann würde ich die Flickflacks durch die Straßen machen, weil das ist das Spiel, was ich gerne sehen wollen würde. Und es hat einen Hammer-Titelsong. Ja, also das habe ich nochmal separat rausgesucht. Ich glaube, in einem der Musikplauschangriffe zuletzt auch nochmal gemacht. Den finde ich mega geil. Das Spiel selber ist in Ordnung, also für meine Verhältnisse persönlich in Ordnung. Spielerisch kannst du jetzt nicht so viel Negatives daraus suchen, aber es hat ein bisschen so versucht, dieses MMO-Gefühl in Offline-Spiele reinzubringen. Du steuerst nämlich nicht den Hauptcharakter der Story, sondern du baust einen Nebencharakter. Ne? Und die Hauptfiguren, die sind dann in den Cutscenes vorhanden, und deine Figur steht immer daneben und guckt zu. Na, und ich hatte, ich glaube, für den Game One Beitrag den hässlichsten Zwerg überhaupt gebaut. Ja, mit so einer riesigen Hakennase und alles drum und dran, wie so ein Gargamel sah der aus, wie er da rumgelaufen ist, und mit hängendem Lied und allem drum und dran.
Die Geburt diverser Memes, würde ich mal sagen.
Wenn es Memes gegeben hätte damals.
Wenn dein Custom-Charakter in der Cutscene erreicht und so.
Also zumindest ist es vom Spielerischen und wie sich die Story da umgesetzt hat, irgendwie habe ich nicht den Zugang gefunden leider dazu. Ich habe es noch ein paar Stunden liegen lassen.
Ja, kann ich nachvollziehen. Wie gesagt, weil es jetzt auch keiner, wenn du in Listen reinguckst, wird es bestimmt nirgendwo in den Top 20 auftauchen bei japanischen Rollenspielen oder allgemein.
Ja, es gibt auch einen zweiten Teil übrigens, den hatten wir bei Play, glaube ich. Habe ich den Namen Aaron damals machen lassen.
Seitdem ist er auch nicht mehr gesehen
worden. Ja, Aaron hat die Scheißspiele dann bekommen, der Arme. und durfte sie dann
Aber ich glaube, das war so eines der ersten PS3-Spiele, die im Westen erschienen sind, oder? Weil ich glaube, so mich daran erinnern zu können, dass die PS3 am Anfang ja so Startschwierigkeiten hatte. Es kamen nicht genug Rollenspiele, weshalb dann viele dann eher dachten so, okay, vielleicht ist ja die Xbox 360 mit den Konsolen, weil die an ja Lost Odyssey und Last Remnant und so.
Exklusivsachen, ne?
Genau.
Mit Polka das auch noch.
Wobei, ich glaube, das war schon zu der, das ist schon ein paar Jährchen später gewesen. Das war so 2010, 2011, wo das Spiel rausgekommen ist.
Also ich sehe hier auch Mistwalker hatte doch, war doch exklusiv.
2008 ist das Spiel.
Ja, also was die Xbox-Sachen angeht, das wäre eh nochmal was Separates, aber das ist auch der einzige Grund, warum ich noch meine 360, glaube ich, irgendwo hier habe, um die...
Ja, ich sehe schon Lost Odyssey. Ah, Blue Dragon war ja auch noch dabei. Mhm. Ja,
die haben aber alle Sachen die großen Highlights, wie Infinite Undiscovery. Ja. Gebe ich euch mal hier weiter.
Ja, die haben wirklich alles.
Oh ja, Magna Carta. Uiuiui. Fantasy. Ah ja, Fantasy ist da auch noch.
Ja, ich habe auch ein paar Sachen als Download nur noch. Also da ist Eternal Sonata oder sowas nicht dabei. Enchanted Arms war das, was auf der 360 rauskam und dann auf PS3 portiert wurde. Sehr, sehr weirdes frühes Rollenspiel.
Oh, wie heißt denn das noch mit hier, mit. Ludwig van Beethoven, die war
Achso, Eternal Sonata.
Eternal Sonata, ja.
Ja, genau.
Das war doch erstmal.
Nein, das ist der tödliche Spielbart von Chopin.
Chopin.
Ja, Frédéric Chopin ist ein Anime-Charakter und du spielst seinen tödlichen Fiebertraum. Warte mal, ich würde dazu aber auch gleich, wenn wir durch deine Packung durch sind, wir haben da ja noch ein paar Spiele hier auf der Liste und wir können noch mal durch meine Download-Liste
und packen. Deine Tasche da noch.
Ja, da haben wir übrigens übersehen, die sehr, sehr schöne Tales of Symphonia Special Edition auf der PS3.
Die ist nämlich Hammer. Die ist verschweißt.
Neu verschweißt.
Ja, verschweißt muss nichts heißen bei japanischen Spielen. Da hatte ich die Deutsche mal davon eine kurze Zeit, aber das war mir dann doch ein bisschen zu mächtig. Da sind, glaube ich, sehr schöne Figuren auch mit drin. Ne? Mhm. Und entsprechend, da gab es für die PS3 von Symphonia 1 und dem Wii-Teil Dawn of the New World Knights of the Ratatosk. Hieß es in Japanisch. Ja. Nicht besonders gut.
Das war nicht wirklich nicht gut.
Nicht schlimmster ever, aber wirklich einer der nervigsten Main Characters mit Emil, glaube ich, hieß er. Und ich weiß ja, du möchtest ja so einen Character-Arc haben bei deinen Figuren. Tales of the Abyss hatte das auch, ne? Da ist Luke, der war ein Arschloch für die erste Hälfte des Spiels und dann muss er natürlich irgendwie eine Wandlung und so weiter machen. Aber Emil ist eine weinerliche Kackbratze. Oh, das ist alles so schwierig. Oh, das ist mir so schwer. Onkel, darf ich nicht mehr bei mir im Bett wohnen, schlafen, bei dir wohnen, in meinem Bett schlafen. Oh, jetzt muss ich weg, das ist so traurig. Ich trau mich nicht. Die ganze Zeit. Scheiß auf Emil. Hast du gerade Magna Carta 2 gefunden?
Ja, daran kann ich mich noch an die ganzen, wie soll ich sagen, Boxarts erinnern. Ich glaube, das war irgendwann auch schnell in der Krabbelkiste, oder?
Magna Carta wird schwieriger, aber ich zeig dir mal hier Korea-RPG. Das ist Magna Carta 1, was ich dir gerade von der PS2 gegeben habe. Fuck? Ich sag nur noch mal, das sind Jungs übrigens auf dem Cover.
What?
Ja, das war nämlich Dude looks like a lady. Also er ist ein Dude hier.
Also gut, das kann ich noch gut nachvollziehen, aber ich dachte hier, sie mit den
Hupen. Die Hupenfrau, vielleicht ist auch ein Dude, ich weiß es nicht.
Ist okay.
Sehr, sehr spezielle Games und das...
Ich also, auf die Liste rauf, ne, bestellen.
Gleich alles so. Ja, ich habe den ganzen Schissel bei mir hier im Schrank mit dabei.
Ich finde halt interessant, Banpresto kenne ich eher durch die ganzen Anime-Figuren.
Ja, das ist also, ein Anime-Publisher auch gewesen.
Ja.
Ja, ey, vielleicht mache ich da mal einen Retro-Club oder sowas für mit den Xbox 360 exklusiven Rollenspielen, weil so ein Krams da nochmal zu zeigen, das ist echt... Sehr interessant teilweise.
Ja, Blue Dragon finde ich auch interessant. Da dachte ich so, Alter, da will ich unbedingt eine Xbox haben, Xbox 360. Und als ich dann eine hatte, dachte ich so, es gibt bessere Spiele.
Blue Dragon ist nicht schlecht. Also, wird immer so ein bisschen ganz gerne wie das Dragon Fest genannt von Microsoft, aber es ist
das
mehr...
Das ist ein Akira Toriyama, die das Charakterdesign gemacht
hat. Ja, Nobuo Matsu hat die Musik gemacht und Sakaguchi hat das Spiel quasi produziert zusammen mit... Viel Plus, will ich jetzt sagen, als Entwickler zumindest. Oder die haben sich auf jeden Fall immer so Drittentwickler dazu geholt.
Sie hat mit US-Dollar geködert.
Ja, das und Lost Odyssey. Lost Odyssey ist, finde ich, insgesamt vielleicht das bessere Spiel von den beiden. Das ist, also wenn das Final Fantasy 12 gewesen wäre oder so damals zu der Zeit.
War das mit viel Text und mit viel Lesen?
Ja, ne? Mhm. Also wo du auch diese Traumepisoden hattest, die dann nur aus Text bestanden, wo du eine halbe Stunde lesen kannst von dem richtigen japanischen Autor, der aussah wie Ian übrigens und wo sich alle dann so ein bisschen checkig gelacht haben, als wir den verbaut haben im Beitrag.
Er hat auch Sachen kaputt gemacht in regelmäßigen Abständen.
Ja, hat er genau, ne? Can we smash it? Does it explode? Fragezeichen, Punkt, 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 Fragezeichen. Blue Dragon ist aber so ein bisschen mehr Final Fantasy V Richtung mit Jobsystem und allem drum und dran. Ian Gillan heißt er, glaube ich, der Sänger von Deep Purple, der das Battle Theme gesungen hat. Living in Eternity.
Hey!
Ja, das ist ein Heavy Metal, geschriener Heavy Metal Song von vom Deep Purple Sänger.
Okay.
Das Battle Theme. Und es läuft sehr gut auf der Xbox One mittlerweile, ist ja als Download
erhältlich. Gab's irgendwann noch umsonst, ne?
Gab's doch irgendwann mal umsonst.
Mal geschenkt.
Ja, ja. Mich erinnern. Aber da haben wir den kleinen Exkurs, wobei das Enchanted Arms, was ihr da seht, war auch auf der PS3 drauf. Das war einer der frühen Ports, um tatsächlich das einmal drauf zu packen. Sehr, sehr weirdes, komisches Japano-RPG.
Da fehlt noch eins. Fantasy Star.
Fantasy Star hast du da doch.
Aber da kannst du noch ein anderes, das von der Xbox, ist es das, was von der Xbox 360 geportet wurde?
Das ist vom was, achso, du meinst auf der PS3? Auf der PS3 gab's keinen Fantasy Star.
Naja, es gab ja doch...
Jetzt denk noch mal kurz nach.
Moment, es gab doch ein Fantasy Star, das erstmal auf der Xbox 360 erschienen ist und dann ganz später für die PS3. Ich weiß gerade nicht mehr welches.
Denkst du an Star Ocean vielleicht?
Vielleicht war es doch Star Ocean. Ja, das war Star Ocean.
Oh nein,
okay,
so jetzt
okay. 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 Jetzt, also. Oh Gott, du hast alles da. Es ist so schlimm.
So, hier hast du Star Ocean. Hier
welches. Ja, genau, wo die Splash Arts hier in der Xbox 360 halt alles 3D gerendert war und für die PS3 hatten sie dann die Anime
Splash Arts benutzt. Star Ocean.
Gott, habe ich es gehört.
Ja? Star Ocean ist eine nette Serie von Enix gewesen, so Space-RPG gemischt mit Fantasy-Elementen, wobei es war meist bei fast allen Spielen mehr so, du hast sehr wenig im Weltraum gehabt, sondern das ist immer, irgendein Raumschiff fällt runter und ist auf einem Planeten, der noch nicht so weit entwickelt ist und das 90% des Spiels ist ein Fantasy-RPG, ne? Mhm. Wo du dann mit Knarren schießt teilweise, weil die aus dem Space-Raumschiff runterkommen. Teil 1 kommt bald nochmal als Remaster für Switch, glaube ich, und PS4 nochmal raus.
Okay.
Hat eine sehr schöne PSP-Version bekommen, hat mir auch viel Spaß gemacht. Die meisten sollten wahrscheinlich aus der Ecke kennen Star Ocean 2.
Second Story.
The Second Story auf der PlayStation 1 hat es ein schönes Spiel gegeben. Star Ocean 3 auf der PS2 damals war mir ein bisschen sperrig vom Kampfsystem her, hat aber auch seine Fans. Star Ocean 4 ist eines der wenigen Spiele, die ich vor Wut abgebrochen habe. Und nicht wegen des Spieles, sondern wegen Story und Charakterdesign. Ja? Also, zu der Zeit, ich glaube, ich hatte damals auch Artikel sogar noch geschrieben. Ich habe nicht Videos gemacht, sondern Artikel geschrieben.
Du hast ein Red geschrieben.
Man könnte es fast wie so einen Blog nennen, also damals bei mir auf der Webseite, dann habe ich so Erfahrungsberichte gemacht. Ne? Ich habe jetzt mal eine Woche gespielt und ich schreibe mal was drum und da nochmal einen anderen Eintrag. Alles natürlich händisch verbaut, weil ich hatte keine Ahnung von Blog-Software. Gab es damals, glaube ich, auch nicht so richtig. Und Star Ocean, spielerisch ist es echt cool. Ne? Kampfsystem hat sehr viel Tiefe, hat Action-Elemente, Echtzeitsachen, auch vom Design her aus. Okay, du hast sehr viel Fantasy-Elemente, aber auch das Space-Zeug kommt richtig dazu. In der Zeit war auch Mass Effect erschienen und die haben natürlich
so
auch...
So sieht es auch aus, die PS3-Fassung.
Naja, du hast bei Mass Effect hast du John Shepard oder sowas heißt der Hauptcharakter. Wie heißt der Hauptcharakter in Star Ocean The Last Hope?
Schmon Schmepper?
Nein, Edge Maverick. Ich bin's, Edge Maverick und ich werde die Welt retten.
Maverick ist immer ein guter Name.
Storytechnisch, du denkst erst, okay, Charaktere ein bisschen plakativ, du hast so einen Kindscharakter, also einen kindlichen Charakter drin namens Limmel, glaube ich, heißt sie.
Limmel?
Limmel. Limmel. Ja, da komme ich hier. Nein, L-I-M-L-E. Limmel.
Limmel.
Also Limmel.
Ja, Limmel.
Limmel.
Ja. Hat er auch gesagt, Limmel.
Die teilweise auch recht nervig gewesen ist in den Cutscenes, aber aus Spoiler. Okay, nee, scheiß auf Spoilergrunde, fick drauf, ne? Weil fick dieses Spiel und absolute Kacke. Also, nach so 10 Stunden oder sowas, ne? Kommt eine Stelle, wo die Charaktere durch die Zeit reisen. Kann ja passieren, in so einem Space-RPG, ne? Und wie es so passiert, ist es, dass die Charaktere aus der Zukunft auf die Erde reisen. Aber die Erde der Gegenwart oder zumindest, die kommen da an und es sieht aus wie bei uns hier auf der Erde. Ne? Und es gibt da so einige Irrungen und Wirrungen. Und sie sind in so einem Testlabor drin, wo es darum geht, dass da eine neue Bombe oder irgendwie sowas gemacht wird. Oder so die Mega-Atomexplosion. Ich weiß nicht mehr genau, was so die Eckpunkte gewesen sind. Aber zumindest hat die Story darauf hingesteuert, dass der Hauptcharakter eine wichtige Entscheidung treffen muss. Ne? Vertraust du diesen Personen, dass sie das Richtige anstellen, wenn du ihnen das Item gibst, womit sie ihre Bombe fertigstellen können? Also ich paraphrasiere jetzt hier, weil ich habe das schon so verdrängt hier, als weil ich so einen Hass darauf hatte.
Deswegen hast du so Wut entfacht so auf deine Couch geworfen.
Es ist nicht nur so, dass es nicht nur eine Plotwendung, die so aus dem Nichts kommt, sondern eine, die sich für 2-3 Stunden andeutet, weil du spielst es und sagtest, vertraue den Leuten nicht, sie werden dich reinlegen, tu es nicht, das sind alles Bösewichte, mach es nicht, in jeder Ecke als Spieler. Ne? Und der Hauptcharakter, ja okay, hier, nimm das. Was passiert? Die Erde explodiert. Weil der Typ der dümmste Charakter aller Zeiten gewesen ist.
Das heißt, du kannst es auch gar nicht auswählen, das ist halt...
Nee, du kannst es nicht auswählen. Das ist wie ein Autounfall, wo du mit 5 km/h einfach auf den Abgrund zusteuerst und der Typ nicht weiß, wie man lenkt.
Erst also der Grund, weshalb sie dann aussiedeln.
Ja, und danach kommt eine ganz schlimme, ja, eine ganz schlimme Szene noch hinten dran. Oh, ich bin schuld daran, dass die ganze Erde explodiert ist und das soll irgendwie emotional sein. Nein, du warst eine blöde Kackbratze. Ja? Du hast es verdient, dass du schuld dran bist. Also ich habe einfach Wut im Brand das Ding rausgemacht und es passiert selten bei mir, aber fuck dieses Spiel.
I saw it just before we entered subspace. Earth twisted and disappeared in a flash of light. 4.6 billion years after having miraculously survived for 4.6 billion years, it was annihilated in a single instant, just like that. So simply.
A pair annihilation overload cannot be stopped. Nobody could have prevented what happened.
Oh yeah? You know how it could have been prevented? If I hadn't started it in the first place!
No, Edge, that's not true!
Edgy.
Edge, you did your best!
Don't try to console me, damn it!
Who cares if it wasn't our Earth? It doesn't even matter. It's gone. Either way. You get it? It's all gone forever! My bad judgment pushed those people over the edge! The Earth was annihilated! Every last speck! Everything! Everything!
Fuck this shit.
Star Ocean.
Teil 5 ist okay.
Fanspielenprobe.
Ja, genau. Ey, man kann spielen, man kann jede Cutscene überspringen. Na? Dann wird's tatsächlich ganz solide.
Okay.
So, ich möchte wenigstens nochmal reinwerfen, weil du hast das hier nochmal mitgebracht. Witch in the Hundred Knights.
Ja.
Wusste gar nicht, dass es eine Special Edition davon gibt.
Ja. Kenn ich gar nicht.
Ist ein ganz nettes Game tatsächlich.
Da gibt's, Haki, hey.
Genau, das gibt's auch mittlerweile auf PS4 mit dem Nachfolger.
Genau, auch, Remastered gibt es auf PS4 davon.
Kannst du ein bisschen erzählen zu Witch in the Hundred Knights?
Also ich dachte, es ist ein Rollenspiel, ist es im Grunde genommen auch. Man spielt allerdings nicht die Hexe Metallica, sondern den Hundred Knight.
Ja.
Und den kann man mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Also mich hat das ein bisschen so vom Setting, ich will jetzt nicht sagen Diablo, aber
leicht, ne?
Eher an sowas eher erinnert als an ein klassisches Rollenspiel.
Aber auch mit so ein bisschen sehr schräger Humor teilweise.
Die Hexen auch untereinander irgendwie so, das ist echt, also die Geschichte, ich kriege die jetzt nicht mehr so ganz zusammen, aber die war schon recht witzig. Aber es ist sehr, sehr grindlastig und man muss auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren in das Spiel.
Auf jeden Fall. Ne? Also ich empfehle da auch, es wird sehr häufig nochmal günstig rausgehauen auf PS4 in den ganzen Sales, ab und zu mal für einen 10er oder so, ja, für deine Teile für 10 oder 12 Euro. Und ich habe damals auf der PS3 sehr viel Spaß gehabt, muss ich damit sagen. Den zweiten habe ich noch nicht jetzt wirklich groß spielen können auf der PS4, aber irgendwann, wenn es mich mal so ein bisschen wieder packt. Aus der ganzen Riege der RPGs, die so zu PS3 und PS4-Ära gekommen sind, bei denen man so, wo du denkst, oh, was, jetzt kommt noch ein Neptunia und ein Akiba Strip und wie sie da alle heißen, da hat mich das tatsächlich mitunter am meisten so nochmal gepackt damals.
Ich war gerade am überlegen, ob das auch von Nippon Ichi ist, ich kann es aber gerade...
Das muss Nippon Ichi sein, ne?
Steht irgendwie nirgendwo drauf und ich bin zu blind gerade ohne Brille.
Ja, lass mich mal gucken, ich sehe da Havoc Engine, Cryware, Blu-ray Disc, okay, warte mal, die Icons hier, weswegen das Rating da ist, ich sehe einen Geldsack mit Yen, ja, ich sehe eine Pistole, ich sehe männlich-weiblich Symbole, die übereinander gehen und okay, eine Hand mit einem Messer, würde ich das jetzt interpretieren.
Also ich würde sagen, dass es bei Yakuza ungefähr dieselben Symbole drauf hat.
COC hat es bekommen, Nippon Ichi Software, unter dem C steht 2013.
Ah, okay.
Nippon Ichi Software. Du hast ja doch mehr als dann ordentlich Sachen gezählt.
Ich habe vor allem die ganzen coolen Sachen jetzt zu Hause gelassen, weil, wie gesagt, die ganzen Visual Novel Sachen, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen.
Hatten wir schon mal.
428, nachdem du jetzt auch in den Genuss gekommen bist, das zu spielen.
Ja, endlich mal, ne? Da haben wir im Visual Novel Podcast drüber gesprochen.
Es ist schon 1000 Jahre her, deswegen. Also ich freue mich auch, dass es noch rausgekommen ist.
Ich habe mich auch sehr gefreut, das ist geil.
War sogar in deinen Top drin, ne?
Ja, das war letztes Jahr in meiner Top 5 oder Top 4, würde ich sagen. Ich habe es tatsächlich auch gelesen, während ich in Japan gewesen bin. Ne?
Weil, stimmt, du bist ja doch die Gegend gelaufen auch.
Genau, ich hab das Review in Shibuya gemacht, das fand ich lustig. Ne? Vor allem, weil ich auch gerade, ich war ja für 2 Wochen letztes Jahr da gewesen, wo wir das gerade aufzeichnen.
Bist du durch die Straßen gelaufen, das ist das Review dann sozusagen.
Genau, weil ich habe da auch ein bisschen Videocontent natürlich gemacht für YouTube und für andere Sachen und Ich war in Kabukicho, ne? Das, die Tour hast du ja auch gemacht. Mhm. Ich war unten in Yokosuka nochmal, Dobrita, ne? Für Shenmue. Und da habe ich gedacht auch, okay, Shibuya ist ja eh auch viel los. Ilias hat ja davon erzählt, weil er sich sofort immer an Persona 5 hat erinnert.
Sofort, war bei mir genauso.
Ne? Du auch natürlich dann entsprechend. Ich habe immer noch nicht dieses Curry probiert, wo er sagte, dass er irgendwie 4 Tage einkocht, was so geil sein soll.
Das würde ich auch noch gern suchen.
428 gibt es ja auch eine PS3-Version von, also passt es vielleicht dann hier auch ganz gut. Ist eine, ein Thriller, kann man sagen, 24, die TV-Serie, aber auf Japanisch umgemünzt mit teilweise sehr schrägen Charakteren und vielen Side-Stories.
Das Maskottchen zum Beispiel.
Das Maskottchen, ja, aber war eine schöne Idee, die dahinter steckt. Man spielt das aus der Perspektive von vier, fünf verschiedenen Personen und es geht irgendwie um den Führungsfall, dass von einer Frau oder von einem jungen Mädchen ihre Zwillingsschwester entführt wurde und man jetzt anfängt als Polizist, der eine Übergabe, Lösegeldübergabe mit dem Entführer dann beobachten soll. Es ist alles erzählt in Visual Novel-Style, das heißt Texte, aber es sind nicht gezeichnete Sachen dahinter, sondern es wurden Fotos gemacht mit den Schauspielern. Überall in Shibuya, wo das stattfindet und ey, es ist mega lang. Ich habe, glaube ich, 40 oder 50 Stunden gebraucht dafür. Und ich habe es auf meinem Laptop in der Bahn gelesen, wenn ich viele Fahrten machen musste. Ja? Also wenn ich da mal 40 Minuten in der Bahn saß in Tokio, dann habe ich meinen Laptop aufgemacht und dann Shibuya Scramble, glaube ich, hieß es dann genau. Gespielt. Furuya Shibuya De? Oder was war der Name?
Ja, irgendwie sowas war das.
Shibuya
ja.
Irgendwas. Und PC, PS4-Version rausgekommen, damals auf der Wii und PS3. Ist ein mega geiles Spiel.
Ist eins von den Spielen, das auch, na gut, man mag jetzt mal sagen, Famitsu gibt öfter dort nochmal 40 Stimmt, von 40,
40.
Aber das war eine von den Titeln, die wirklich volle Punktzahl gekriegt haben.
Die volle Punktzahl. Ich habe jetzt fast aus Versehen Singster hier
gemacht. Ich wollte gerade sagen, was, auch die Mikros haben wir ja schon.
Jetzt macht er laute Spiele an. Ich weiß nicht, was er jetzt gerade angemacht hat. Ich glaube, Okami aus Versehen.
Spielroulette, finde ich auch schön.
428 kann man auf jeden Fall empfehlen. Das kracht richtig rein. Wirt, wir wollen deine Sachen für dich sagen. Über Souls haben wir gesprochen.
Ich habe nicht sehr viel mit, weil ich hier meine Sachen, einige Spiele halt auch noch bei meinen Eltern in Lüneburg.
Ja, Dark Souls haben wir gesprochen. Nier sollte man auf jeden Fall hier nochmal reinwerfen. Nier habe ich
einmal, die Xbox 360-Version, aber gab es ja auch damals für die PS3. Und
aber nur japanisch, ne?
Nee, es also gab... Nier-Gestalt und Nier... Was war das andere?
Nier-Replicant.
Ja, genau.
Ja, das Nier, was wir hier kennen, ich glaube, es ist wieder mal ein bisschen präsenter, weil der Nachfolger ja so erfolgreich war mit Nier Automata, weil vorher hat kein Hahn danach gekräht. Mhm. War auch als Spiel das erste Nier maximal solide, würde ich sagen, ist ein Action-RPG gewesen mit Bullet-Hell-Shooting-Elementen, was die Bosse angeht im Speziellen. Und aber das Storytelling war so das herausragende Merkmal. Grafik sah nicht besonders gut aus. Die haben sich für die japanische Version einen Kniff ausgedacht, dass es das Spiel in zwei Ausgaben gibt, Gestalt und Replicant. Und bei dem einen ist der Hauptdarsteller ein alter Opa gewesen, der mit seiner kleinen Tochter da unterwegs ist oder ein älterer Herr. Das ist die Version, die wir hier bekommen haben. Und in Japan gab es noch die junger Schönling Hauptprotagonist-Version, wo der einfach ausgetauscht wurde. Und das war dann nicht mehr seine Tochter, sondern seine Schwester innerhalb der Story. Na?
Warum auch immer.
Gehupft wie gesprungen. Ich habe Nier sehr gern gespielt, trotz des Gameplays, trotz der Grafik. Musik fantastisch.
Kampfsystem war doch auch so besonders.
Kampfsystem. Ne?
Action-orientierter?
Es war ein Action-RPG auf jeden Fall. Es war nicht geil umgesetzt, muss ich sagen, aber die, gerade in den Bosskämpfen waren sie einfallsreich, weil sie eben so Bullet-Hell-Shooter-Elemente eingenommen haben. Sehr viel Grau in Grau-Hintergründe und dann rote Kugeln, die dir entgegengeflogen sind, denen du ausweichen musst die ganze Zeit. Ich würde es auf jeden Fall Leuten nochmal nahelegen, die speziell wegen der Story bei Nier Automata da interessiert sind, weil Nier Automata hat den mega großen Vorteil, dass Platinum Games dran gesessen hat und ein Budget hatten und die ein richtig geiles Spiel rausgezaubert haben. Plotmäßig ist das schon cool, das nochmal zu erleben, aber das Spielen selber.
Ja.
Hast du es denn durchgespielt oder zumindest weit?
Nee, ich habe es überhaupt nicht durchgespielt, war irgendwie nicht meins.
Ja, ey, im Nachhinein, also wenn einem Automata gefallen hat, gerne nochmal probieren. Ich hoffe mal, dass da vielleicht nochmal auch eine Version rauskommt, die aus dem 360 und PS3 Gulag das Spiel dann rausholt. Muss man ja so sagen, ne? Die sind ja mittlerweile so gefangen, die Spiele auf den Plattformen. Oder wer machst du noch seine PS3 hier an? Ah, das ist tatsächlich auch Okami angemacht hier.
War das damals der Game One Einspieler mit dem Budi als Buch?
Ja, den habe ich damals gemacht. Budi dann gekotzt hat. Blablabla. Als feuerspeiendes Buch so ein bisschen.
Hat er nicht Bücher geschmissen oder sowas?
Gunnar hat ein Buch geschmissen bei Simon an den Kopf, aber ich weiß nicht, ob es für den Beitrag war. Also normaler
Redaktionsalltag damals.
Naja, das Spiel fängt ja schon sehr lustig an mit dieser Cutscene, wo einfach alle anfangen sich zu beschimpfen. Da hast du Kane, den Charakter, mit deinem Hauptdarsteller unterwegs und dem fliegenden Grimoire, das Buch, was dann auch schnippisch dann mit dir spricht. Und dieses Buch kann auch Projektile irgendwie so werfen. Und ich habe für den Beitrag damals ein Buch bauen lassen, aber so ein bisschen größer und dann Budis Kopf da durchgepackt und ihn einen Green-Anzug anziehen lassen. Und dann ist er um Simon drumherum gelaufen und hat da quasi so fliegende Buch-Action gemacht mit ihm bei den Einspielern. Was ganz witzig, also für damalige Verhältnisse bestimmt witzig gewesen ist. Heute vielleicht, weiß nicht, ob die Leute
ich hatte irgendwas dunkel in Erinnerung gehabt.
Gunnar hat Simon mal ein richtiges Buch ins Gesicht geworfen. Ich weiß nicht, ob du das dann durcheinander kriegst. Ich glaube, das war aber für einen anderen Beitrag.
Okay.
Und er hat es ein bisschen zu hart ins Gesicht geworfen. Weil da hat er so ein klein bisschen Angst da gehabt. Und du hast noch Azura's Wrath hier.
Azura's Wrath, genau. Das ist ein Actionspiel, ich glaube, von den gleichen Entwicklern, die die ganzen Naruto-Spiele machen. Das habe ich ja vergessen.
Cyber Connect 2,
glaube ich. Ja, genau.
Hast du noch die Disc mit dem Ende irgendwo?
Nein, die gibt's ja nicht. Denn das Ende gibt's nur als DLC. Und das hat mich damals aufgeregt, weil Azura's Wrath an sich ein gutes Quicktime-Event-Action-Spiel war, würde ich mal sagen.
Ja, mit Tearing aus der Hölle.
Kann mich nicht dran erinnern. An das Tearing. Aber weil ich die Xbox 360-Version gespielt habe, vielleicht wahrscheinlich war sie auch viel besser. Ey, Xbox 360-Fassungen waren damals zu PS3, Xbox-Zeiten einfach besser.
Also jetzt auch. Nicht immer zu Beginn, ja, aber auf jeden Fall.
Also Bayonetta lief zum Beispiel
aber mit 60. Das ist
Vanquish lief besser.
Ja, Vanquish stimmt.
Ja, es ist aber immer noch der Qualifier, das waren wirklich zu der frühen Zeit, wo die Leute noch nicht wussten, wie sie 360-Spiele auf die PS3 umsetzen. Da hattest du ja auch die Madden-Spiele, die mit 60 FPS auf Xbox liefen und 30 auf der PS3. Bayonetta ist wirklich sehr scheiße auf der PS3 gewesen. Vanquish allgemein, diese Sega-Platinum-Sachen sind nicht so gut gelaufen, weil die auf 360 zuerst gestartet sind. Aber später würde ich das fast schon als nichtig bezeichnen, wo die Leute gelernt haben, wie man mit dem Cell-Prozessor umgeht.
Ja. Aber bei Azura's Wrath, kann mich jetzt nicht daran erinnern. Ich weiß halt nur, ich habe es echt gern gespielt. Es war halt eine coole Action, weil da gab es zum Beispiel einen Kampf, da kämpft er gegen einen Buddha aus dem Weltall. Also
das war sehr,
typ,
sehr episch.
Mit dem Finger, ne?
Der riesig wurde und der einfach nur seinen Finger in die Erde runtergedrückt hat und dann kommt Inuyasha wollte ich gerade sagen. kommt Azura und boxt erstmal so gegen den einen Finger und dann wachsen ihm einfach nochmal Arme aus dem Rücken und dann schlägt er die ganze Zeit gegen, bis dann der Finger explodiert und durch diese Explosion dann der ganze Buddha-Typ dann einfach auch mit drauf geht. Also es waren heute solche Kämpfe. Da gab es so einen Kampf auf dem Mond mit so einem Typen, der einfach den Mond gespalten hat, glaube ich.
Quicktime-Bombast, ne?
Ja, ich glaube, ich rufe morgen mal Martin Woge an, weil der ist ja auch auf dem Dark Souls-Cover drauf gewesen mit das beste Spiel aller Zeiten oder so. Und hier hat er gesagt, das Spiel haut einen wirklich aus den Socken, ist das Zitat, das Accolade. Da rufe ich Martin mal morgen an und frage mal nach, wie das zustande gekommen ist.
Das ist ja aber auch, mit sowas bist du dann aufs Cover gekommen.
Jetzt wahrscheinlich auch noch. Und darunter steht, Wut stirbt nie. Das finde ich übrigens auch.
Ja, stimmt. Der Typ ist so wütend gewesen, dass er einfach nicht gestorben ist. Also wie oft er jedes Mal gestorben ist, wie Kratos und dann irgendwie aus der Hölle oder aus dem Jenseits, wie auch immer, wiederkam, um dann seine Tochter zu retten. Das war schon cool.
Nochmal, diese Szene mit dem Finger wurde da auch nochmal entweder zitiert oder geklaut.
Ja, das war bei Naruto oder Steven Schaufel.
Beim Steven Schaufel?
Ja, da hat er es nochmal gemacht und zwar, glaube ich, hat er auch wieder seine Hand Buddha benutzt, aber irgendwas anderes war da auch noch dabei. Ihm wuchsen nicht da die Hände, aber sowas ähnliches, das er aus dem Weltall dann hier runtergedrückt hat.
Ja, mich hätte es nicht gewundert, wobei Steven Chow ist da schon ein bisschen einfallsreicher, aber es gibt ja auch durchaus Filme in Asien, die einfach mal Videogame-Cutscenes nehmen für Action-Szenen. Ich sagte nur, wo ist mein Elefant? Also das hier vom Ong Bak-Typen, wie ist er nochmal?
Tony Jaa.
Tony Jaa, der genau, wo ist mein Elefant, der zweite Film, The Protector, ne? No?
Revenge of a Warrior?
Revenge of the Warrior, glaube ich, ist nochmal der andere Titel. Aber da gibt es zwei Sachen. Die eine geile 4 Minuten One-Take-Szene, wo er die Treppe raufgeht. Immer noch sehr zu empfehlen, die Szene mit den Fatal Fury Sounds, die jemand da drunter geschnitten hat. Und zwischendurch gab es Cutscenes von der PS2-Versoftung des Spieles, wo sie dann CGI-Action-Szenen, also wo man dann irgendwelche Retro-Szenen gesehen hat, wo Elefanten in der Vergangenheit Action gemacht haben oder so, wurde einfach direkt aus dem PS2-Spiel genommen in den Film geschnitten.
Ich kenne das von Final Fantasy Advent Children, den Kampf in der Kirche mit Tifa gegen den Typen, der so wie Sephiroth aussieht. in einer chinesischen Soap oder in einem chinesischen Musikvideo.
Okay.
Wo einfach 1:1 der Kampf nachgestellt wird mit echten Schauspielern. Und ich einfach nur dachte, Moment, das kommt mir so bekannt. Das ist Final Fantasy!
Okay, nicht, dass sie einfach die Final Fantasy-Szene genommen haben und dann einfach mit den Pappkameraden die Gesichter weggetrackt haben.
Du glaubst einfach nicht, was die Chinesen alles klauen und was einfach so unterm Radar ist, weil da wir hatten während
niemand dieses Satz bitte rausschneiden. Ja, immer der Kontext dabei.
Weil, ich hatte ja Sinologie studiert und wir hatten während unseres Unterrichts dann einige chinesische Soaps angeschaut. Mhm. Und da gab es halt eine Soap, in der einfach ein Typ 1:1 wie Dante aus Devil May Cry aussah und einige Szenen danach gestellt. Ich dachte so, warum, wieso, weshalb, kein Kontext, aber trotzdem die Anspielung. Wahrscheinlich nur, weil der Typ cool aussah, in deren Sicht.
Ja, Dante ist auch ein cooler Bursche,
ja, muss man sagen. Aber egal, wir wollten ja noch was zu Asuras Wrath sagen. Also, gutes Spiel, das Problem war halt nur, das wahre Ende hat man nur durch das DLC bekommen. Und irgendwann dachte ich so, nö, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt. Ich fand es cool, aber ich werde mir sicher ein DLC kaufen, nur damit ich weiß, wie das Spiel endet. Das fand ich sehr, sehr frech von Capcom zu dem Zeitpunkt. Und es gab ja noch ein nettes Crossover, da war Asura noch, da hatte Asura einen Kampf gegen Ryu und Akuma.
Ja?
Ja, es gab auch als DLC. Mhm. Da siehst du halt Asura halt genau wie in Street Fighter 4 gegen Ryu und Akuma kämpfen.
Okay.
Das war ganz nett.
Aber vielleicht taucht er ja nochmal dann in Tekken oder sowas auf. Wenn
er. Ja, ich glaube, er ist so ein vergessener Charakter. Es war ein cooles Spiel. Ich würde es mir wünschen, irgendwie, dass das Spiel nochmal zurückkehrt, einer frischen Fassung. Aber
die 360-Download-Version, wenn ich mich nicht irre, läuft auch auf der One. Okay. Aber da sollte man wahrscheinlich auch aufpassen, weil ich glaube nicht, dass das komplette Spiel da noch drin ist, sondern DLC ist wahrscheinlich wieder extra. So wie ich es mit Mass Effect lernen durfte, ne? Wo dann die DLCs immer noch nicht alle dabei sind.
Leute.
Die PS3 macht jetzt wieder Stuff von alleine. Das geht dann hin und her. Irgendwas ist mit dem Controller. Ich weiß auch nicht ganz, was es ist. Das waren die Sachen, die du mitgebracht hast. Gott, was passiert denn hier?
Außer Kontrolle hier.
So.
Oder ist hier dein Nachbar mit einem PS3-Controller irgendwo in der Nähe?
Ich weiß nicht. Wahrscheinlich spielt er gerade Asuras Wrath bei sich da oben. Und da passiert gerade nichts. Warte mal, ich will doch hier... Ah ja. Nach Genre sortieren. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und in meiner PS3, wo ich die 1 TB Festplatte eingebaut habe, auch alle Titel, die in Download sind, nach Genres zu sortieren.
Das versuche ich auch
mit meiner PS4. Ich habe mir die Frage gestellt, was du in deinem Urlaub eigentlich machst. Und jetzt,
Das ist das. Was ich mache. Ja. Und dann sortiere ich die Sachen nochmal um. Wir gehen noch einmal kurz hier, ob uns irgendein Titel ins Auge springt, weil ich glaube, das sind ein oder andere Sachen und dann können wir nochmal zu den, wir haben noch gar nicht hier in die Liste geguckt, was wir da...
Wir haben noch deinen Ordner, darauf freue ich mich.
Ja, das ist aber ein schöner Abschluss dann gleich mit dem Ordner. Ne? Weil daraus Sachen sind, über die wir gesprochen haben. Battle Prince ist nicht interessant. Trinity Souls of Zil'Ol, das habe ich mir, glaube ich, auch nur der Vollständigkeit geholt.
Titel.
Ja, der Titel war scheiße und es war ein bisschen so Hack and Slay, was man sich da anguckt. Oh Gott, Ragnarok Odyssey Ace, das war auch so ein bisschen Monster Hunter-ig. Demon's Souls. Odin Sphere, aber die PS2-Version, ne? Ah. Ist ja zuletzt.
PS4, Leichtrasur.
mittlerweile auch gut im Angebot immer wieder mal, ne? Mal gucken, sehr schöner Vanillaware-Side-Scroller.
Action-RPGs. Arcade,
das sind aber nur so Capcom Arcade. Beat'em-ups ist ja eher was hier für dich. Also Darkstalkers Resurrection ist, glaube ich, die Collection von den alten Sachen, von den Darkstalkers Games. Schade, dass da lange Zeit nichts mehr gekommen ist. Fighting Vipers dafür umgesetzt. Final Fight Double Impact, das nur online funktioniert. Früher.
Ne?
Das war ganz merkwürdig. Third Strike noch in der Online Edition.
Oh, die hatte
ich
damals auch geholt. Das war ja die...
Oh ja, Max Anarchy. Kennt ihr das noch?
Max Anarchy.
Das hieß hierzulande ein bisschen anders.
Oh, ich kann mich daran erinnern, das ist der Typ aus dem indizierten Wii-Spiel von dem Platinum Game mit der Motorsäge in der Hand.
Du meinst aus
Mad Verrückte
World.
Welt.
Mad World.
Ja.
Ja, wir sagen ja nichts inhaltlich darüber aus, sondern wir nennen nur das Spiel.
Okay, genau.
Da war ja keine positive Bewerbung dieses Spiels ja auch, keine Aussage, nur die Nennung des Titels ist Mad World, was hier indiziert ist.
Genau. Daran kann mich erinnern.
Es ist ein Platinum-Game-Titel. Wie hieß der denn nochmal? Das ist die Japan-Version, deshalb heißt sie Max Anarchy. Da gab es diesen einen Online-Titel, der dann, ich muss es mal wahrscheinlich eintippen, wo habe ich denn... Das Handy,
finde ich. Das war so ein Multiplayer-Krempel.
Das war so ein Multiplayer-Kram, der zu der Ära rausgekommen ist. Wir haben jetzt 500 Sachen hier rumliegen. Ich habe keine Ahnung, wo das Handy hier ist.
Warte, hier sind Spiele.
Such du sonst mal nach Max Anarchy. Da steht nämlich dann der westliche Name daraus. Und das habe ich nur hier in der japanischen Version, was einmal kurz günstiger gewesen
ist. Ich glaube, das Anarchy ist im Namen auch noch drin.
Ja. Anarchy Online ist es vielleicht, ne? Nee, Anarchy Online ist ein Online-RPG.
Das könnte es aber sein.
Ja. Weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es mit der Vollständigkeit halber geholt. Witcher Fighter 2, Double Dragon Neon, Battle PlayStation All-Stars, Battle Royale habe ich tatsächlich.
Alter, ja. Battle Royale, bevor es Battle Royale gab.
Ja.
Was kann ich dazu sagen? Ich fand das Spiel einfach nur okay. Also es ist halt ein Super Smash Bros. Klon. Es gab ja halt Anarchy Reigns.
Anarchy Reigns hieß es. Das ist es, okay.
Ich glaube, da, ich fand's halt nur nett. Also es ist halt irgendwie ein netter Versuch gewesen, irgendwie so PlayStation All-Star-mäßig einen Brawler zu machen oder ein Fighting-Game. Aber man muss halt wieder feststellen, die ganzen PlayStation-Charaktere, die eignen sich halt nicht dafür. Also die sind halt nicht so coole Maskottchen, weil, guck man sich mal an, okay, du hast da Kratos in der Mitte, dann hast du so Nathan Drake rechts daneben, dann hast du Raiden aus Metal Gear, dann hast du Cole aus Infamous, Heihachi, das sind so...
Die hast du noch dabei.
Ja, es ist im Grunde Kraut und Rüben, das Spiel.
Es ist alles durcheinander. Es gibt ja nicht diesen einheitlichen Stil, den es zum Beispiel Smash Bros. Geschafft hat. Irgendwie, okay, wir nehmen jetzt einen Charakter aus eurem Franchise und interpretieren den jetzt in unser Spiel hinein, so dass er von der Optik auch passt. Mhm. Und hier ist es halt einfach, jeder hat die Optik, die er in dem Spiel sonst auch hat. Und in das Spiel zusammengeklatscht.
Und auch spielerisch war es ja, es hat zwar ein Smash Bros. Sender, es hat so ein bisschen was anders gemacht. Ne?
Ja, es war ja wie Shrek Super Slam.
Also das gute Shrek Super Slam. Ein schreckliches Vergnügen.
Ja. Die haben ja auch nichts anderes mehr entwickelt, ne? Also ich kenne ja einen der Entwickler.
Ja.
Der hat ja danach mit mir zusammengearbeitet bei einem Hamburger Entwicklerstudio.
GameStop?
Nein. Und
ich sag, und ihr sagt mal.
Und ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, weil er auch Fighting-affin ist und hab dann dadurch erfahren, dass er dann PlayStation All-Star Battle Royale mitentwickelt hat. Und er meinte so, er findet das Spiel selbst nicht geil. Und er entwickelt jetzt gerade auch an Project Resistance mit.
Oh, findet das vielleicht auch in 2 Jahren nicht geil.
Ja, mal schauen.
Er wünscht sich die Zeit von PlayStation All-Stars Battle Royale wieder zurück. Übrigens die hässlichsten Menüs, die man je in dem Spiel gesehen hat.
Die hässlichste, also schlimme Musik auch damals. Und Trivia-Fuck, als das Spiel damals promoted wurde, hatten die Leute von Sony als Suchbegriff sogar Super Smash Bros. Auf YouTube eingegeben, damit das Ding dann auch gefunden wird.
Ja, ey, so macht man das.
Ja, also
so macht man das nun mal.
Sehr verzweifelt.
Gucken wir noch mal kurz weiter. Ich habe mal Batman Blackgate hier reingefasst, weil der Side-Scroller-Batman-Ableger.
Ah, okay.
Soul Calibur 5, nicht
so Auditore Differenz.
JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle da noch.
Da gibt es einen Typen, der mal die ganzen Posen nachmacht und auf Instagram postet.
Ja.
Habt ihr von ihm gehört?
Ganz merkwürdig. Sind das deine Stance dann wird?
Ey, nun mit den Posen fühle ich mich stark.
Ich muss irgendwann mal anfangen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge von der neuen Serie mal geschaut, aber das ist ja ein als die ganz neu aufgelegt wurde.
Phantom Blood.
Dreamcast sogar?
Ja, das war ein sehr gutes Spiel. Das war von den gleichen Entwicklern wie Marvel's Capcom, glaube ich. Also ja, sogar von Capcom entwickelt worden.
Ich hätte eher gedacht, von den Leuten, die Techromancer gemacht haben oder sowas.
Ja,
aber aus der Riege von viele haben es nicht als Anime-Lizenz gesehen, sondern es war ein weiterer 2D-Prügler auf dem Dreamcast gewesen. Mittlerweile ist es natürlich sehr 3D-ig geworden und JoJo ist ein bisschen bekannter. Mhm. Ich blick nicht so durch wie viele andere, weil ich glaube, es ist genau meine Kragenweite. Leute mit Muskeln hauen sich kaputt die ganze Zeit.
Ey, es ist fantastisch. Also ich kann es dir nur weiterempfehlen, es dir mal anzuschauen, weil es halt nicht wie der typische Shonen ist, ich muss stärker werden und trainieren, sondern, okay, ich habe diese Fähigkeit und mein Feind hat diese Fähigkeit und ich versuche jetzt das Beste aus meiner Fähigkeit zu machen, also irgendwie um Ecken zu denken, damit ich den Gegner besiegen kann. Also es geht nicht darum, stärker zu werden, sondern aus das, was man hat, so kreative Wege zu finden, um den Gegner zu besiegen.
Und es geht auch darum zu erkennen, in wen sich Dio jetzt verwandelt hat oder so.
Ja.
It's a me, Dio.
Ja, viel wichtiger ist, was für eine Haarfarbe Jolene haben wird.
Das sagt mir alles nichts, aber ist gut.
Ja.
Was haben wir noch? Tekken Tag Tournament 2. Die gab es irgendwann mal günstig, dass ich die beiden geholt habe und Dead or Alive 5. Da sind wir schon auf Oldschool-Prügelspielen. Fire Pro für PS2, Capcom SNK 2, God's Hands. Natürlich, ja. 3 von 10 bei IGN, ne? Zwinker, zwinker.
Ja, aber davon nochmal ein vernünftiges Remake, das wäre was.
Ich fand das auch nur damals okay. Ich hab's wirklich während meines Studiums ein Kommilitone das gekauft, meinte so, Clover. Also meinte so, ja, das sind die ehemaligen Platinum Games Entwickler und so, die haben auch hier Bayonetta und Vanquish. Okay, schau ich mir mal gern an. Und dann hat das gestartet, dann geht er ins Saloon und vertrischt dann so einen auf dem Hintern und ich dachte so, what the fuck?
Das ist so,
was ist das
natürliche Weiter? War für die Katz auch und so, aber das ist trotzdem einfach richtig, richtig gut.
Es war für mich so eine natürliche Weiterentwicklung von Beautiful Joe, fast ein wenig.
Mhm.
Also auch wenn Beautiful Joe ein bisschen präziser natürlich ist, gerade was die Steuerung angeht, aber einfach dieser Wahnsinn, ne, der da abgeht. Alleine wenn dann die Power Rangers dann ankommen später.
Die habe ich an der Katze gesehen.
Es ist schon sehr crazy. Ja. Was habe ich denn noch? Cyberbots.
Das sind
Street Fighter Alpha 1, 2 und 3. Ja. Tekken 1. King of Fighters 99, Tekken 2. Hm. Das sind aber viele, viele Oldschool-Sachen.
Oh, da haben wir doch was.
Hack and Slay. Ja, da haben wir doch hier was oben. Dante's Inferno. Oh. Irgendwas hat mich geritten, dass ich mir vor ein paar Jahren nochmal gekauft habe und dann habe ich es eine Minute gespielt und dann wieder weggelassen. Ist quasi von, ja, God of War von der Dead Space machen, kann man sagen, ne? Ja. Mit dem Typ, der sich irgendwie seine Sünden an den Körper näht.
Ja, ja.
Und dann tote so. Babys schlachten geht.
Ja, ja, irgendwie, die aus den Nippel von Kleopatra rauskommen.
Ja.
Das war schon sehr bizarr.
Trant hat damals einen Philosophen, glaube ich, dazu rangeholt für die Interviews für Game One.
Finde ich nicht schlecht.
Mit dem man sich da ausgelassen hat. Rein spielerisch war es nicht schlecht.
Ja, es war nicht schlecht, aber irgendwie, ich fand es auch unnötig brutal, komischerweise.
Das gibt es doch gar nicht.
Ja, aber so, da, bei dem Spiel habe ich wirklich gedacht, so, ey, das ist unnötig brutal. Weil, keine Ahnung, bei God of War denke ich so, okay, das passt zu ihm vom Charakter her, aber bei Dante dachte ich so, okay, du bist ein ehemaliger Tempelritter, du willst, dass deine Sünden vergeben werden, jetzt steigst du durch die Pforten der Hölle und tötest trotzdem irgendwie einige unschuldige Leute.
Ah, es ist Schwund gibt's immer.
Wollte ich gerade sagen, Nathan Drake.
Ja, ja.
Kann passieren.
Ja, ja, stimmt, Nathan Drake, wie viel, ach Gott, ich will gar nicht wissen, wie der
Er ist am Ende noch in den Tümpel gefallen. Er schwimmt da unten weg.
Anime war ein Fehler.
Ja, dann ist Inferno. Ich habe hier noch die Devil May Cry Collection. Mittlerweile wird ja eh nochmal alles aufgelegt, 1 bis 3.
Oh, DMC gab es ja dann auch noch zu dem Zeitpunkt.
Ja, ja. DMC, glaube ich, als Download hier nicht drauf. Wobei, DMC habe ich gemocht, muss ich sagen.
DMC war cool, hat mir auch gefallen. Auch wenn
sehr tolle PC-Version, ne? Also die ist super gut gelaufen. Mittlerweile ja auch, aber auch auf PS4 und andere Sachen aufgelegt.
Stimmt, mit 60 FPS die PC und die PS4 und so, ja.
Sehr schön performant. Wenn wir schon bei Nier waren, hat irgendjemand von euch Drakengard 3 gespielt?
Du hast mir davon erzählt, Bell mit der Blume im Auge.
Ja, ja, genau. Drakengard war die andere Serie von Yoko Taro, also dem Nier-Autor. Hieß auch Dragon Dragoon in Japan auf der PS2.
Ah, okay, doch.
Ja, das war so ein bisschen Panzer Dragoon gemischt mit Dynasty Warriors und sehr abstruser Story noch abstruser als die Nier-Spiele und auch teilweise sehr harter Tobak, der da gezeigt wurde mit fliegenden, blutenden Riesenbabys, die alle gegessen haben und whatever. Drakengard 3 ist der dritte Teil, der für die PS3 rausgekommen ist, nur als Download hier in Europa. Ich glaube, du konntest eine Special Edition kaufen, da war kein Spiel drin, ja, so wie die es ganz gerne machen mittlerweile. Und spielerisch ist es mau. Also mau und technisch auch nicht besonders gut, bewegt sich meist vor irgendwelchen hässlichen graubraunen, grünen Hintergründen mit 10, 15 FPS dann umher. Storytechnisch halbwegs interessant. Das ist, glaube ich, eine von 5 Göttinnen, die wir hier spielen. Die versucht, alle ihre Schwestern umzubringen, weil die ihr ein Unrecht getan haben. Währenddessen gibt's Flugsequenzen mit Drachen, die so ein bisschen Panzer Lagoon-Style sind. Und um das richtige Ende zu finden, musst du eine 8-minütige Musikrhythmus-Sektion machen, wo dir nicht angezeigt wird, was die richtigen Eingaben sind.
Ja, geil.
Das und du darfst kein einziges Mal daneben drücken.
Heutzutage hätten sie Game of Thrones draus gemacht.
An dieser Stelle machen wir eine kleine Pause und werden beim nächsten Mal wieder zusammenkommen mit dem großen Finale des Plauschangriffs zur PlayStation 3 und natürlich auch Xbox 360-Ära. Marc, Wirt und ich haben noch gute 2 Stündchen weitergeplappert und ihr könnt euch bis dahin erholen, gerne die anderen Plauschangriffe nochmal nachhören. Alles natürlich wie immer gesammelt, unter anderem auf plauschangriff.de. Ich verabschiede mich bis dahin und sage Tschüss.
Zu mir kriegen, fährt zu mir.